eine Epidemie, es verbreitet sich. Weiter geht, ist es eine Epidemie?
Oh, nein, voll dämlich.
Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut, eher positiv übertrieben, der Mick.
Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so, und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht.
Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißerfasserin?
Schon dumm.
So, wir sind endlich wieder zurück aus der unfreiwilligen Sommerpause mit unserer wunderbaren Episode mit dem passenden Titel Wait for it.
Ja, wir mussten auch mal ein bisschen Pause machen. Mal ganz
ja,
kurz.
Ja, genau, absolut unabsichtigt und niemand hat vergessen, dass wir eine Woche ausgelassen haben.
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht. Das war einfach, wir haben das nicht angekündigt, wir haben uns mal kurz zurückgezogen und jetzt sind wir wieder mit voller Tatkraft am Apparat und mit uns auch der Sommer,
ja,
der auf einmal da ist.
Ja, auf jeden Fall. Von 0 auf 100, ne? Also super krass. Und ich bin so glücklich, dass es jetzt endlich wärmer bleibt, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich habe das Gefühl, wir haben ja schon ein paar Sommer jetzt erlebt hier bei Besser war schon. Ich habe das Gefühl, ich sage das jedes Mal, aber ich habe ja so ein Ding, dass ich so denke, dass ich die Umwelt beeinflussen könnte mit meiner inneren Macht, keine Ahnung. Und ich bin ich hasse Winterjacken. Wirklich richtig doll. So, ich finde find das nervig, die sind schwer, du musst die dann die ganze Zeit rumtragen, wenn du irgendwo bist, wo es wärmer ist oder bla. Und das war schon als Teenager, habe ich einfach keine Winterjacken besessen, weil ich auf Punkrock-Shows gegangen bin und da gab es keine Garderobe und da musste ich die mal in den Dreck legen und darauf hatte ich keinen Bock. So, deswegen, ich besitze jetzt mittlerweile Winterjacken, aber an irgendeinem Punkt im Jahr bin ich so, okay, reicht jetzt. Es ist jetzt vorbei, ist mir scheißegal, ob es 5 Grad sind, ist mir egal, ich ziehe jetzt keine Winterjacken mehr an. Und das war jetzt schon ein bisschen kalt in den letzten 2 Monaten, seitdem ich das gemacht habe. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt endlich rausgehen kann, ohne dass ich mir den Arsch abfriere. Ja, ich weiß, ich hätte eine Winterjacke tragen können, aber ihr könnt mir dankbar sein, dass ihr dieses Wetter jetzt habt, weil das kann eindeutig nur an mir liegen. Weißt du, an mir und meinem Protest, so, meinem Protest, in dem ich auf Winterjacken verzichtet habe. Ich bin mir ganz sicher.
Das ist auch Futter für Verschwörungstheoretiker. Du bist dran schuld am Klimawandel. Ja. Wenn die so, nee, ist mir zu kalt. Und niemand sieht cool aus in Winterjacken. Niemand.
Nein, wirklich nicht. Ich find's richtig dumm einfach.
Das existiert. Ich hasse das auch. Ich habe was heißt Probleme? Also bei mir ist immer, ich bin ja nicht so sehr groß und dann kann ich nicht so richtig Mäntel oft tragen. Ich muss da richtig suchen, weil das bei mir dann so aussieht, als wenn ich quasi eine Robe anziehen würde. Und Jacken sehen aber auch komisch aus, weil die quasi wie halblange weirde Mäntel bei mir aussehen. Mhm. Und dann möchte ich mich auch immer noch da drin bewegen können. Also weiß ich nicht. Und dann Mäntel zu finden oder Jacken, die dich warm halten, die vielleicht nicht ganz so furchtbar aussehen und wo du dich gut drüber bewegen kannst, schwierig. Und ja. Nein, Jack Wolfskin ist keine Option.
Nein, ist es auf jeden Fall nicht. Bei mir ist immer das Ding mit Winterjacken. Ich bin nun groß, könnte man sagen, ja, ist ja kein Problem. Ich kann jeden Mantel anziehen, ohne dass ich aussehe wie ein Kleinkind. Aber das Problem ist, dadurch, dass ich große Brüste habe, sieht es halt noch unförmiger aus. Weißt du, das sieht dann einfach aus, als hätte ich so einen Sack an. Und ich meine, total cool, ich weiß, Leute stehen da irgendwie teilweise voll drauf, ich nicht. So, weißt du, ich nicht. Ich will schon irgendwie, dass man sieht, wie super fancy ich aussehe. Und das sehe ich einfach in einer Winterjacke nicht. So, auch wenn ich diesen wunderbaren Samtmantel habe, um den mich alle Welt beneidet, bin ich trotzdem so, ich bin froh, wenn ich ihn nicht mehr anziehen muss. Und außerdem ist der viel zu warm für 5 Grad plus. So, und dann muss ich auf meine andere Winterjacke wechseln, die nicht ganz so warm ist. Also ich besitze mittlerweile 2 Winterjacken, was absurd ist, aber nur, weil ich diesen blöden, scheiß, wunderbaren Mantel, den ich eigentlich nur bei minus 30 Grad anziehen kann, ja nicht bei 5 Grad anziehen kann. Ja.
Wow, das sind Probleme, die die Welt bewegt. Ich wünsche manchmal, das Internet würde nur darum gehen, welche Form der Übergangsjacke man trägt oder welche Winterjacke man nimmt oder keine Ahnung.
Ja,
ist, das wäre schön. Ist leider nicht so. Aber ja, es ist wieder warm und ich finde es halt irre, dass auf einmal der Sommer da ist. Also ich finde das verrückt. Es ist irgendwie so, als hätte man diesen Frühling so außer 5 Tage so außen vor gelassen. Und heute schwitze ich schon wieder total. Ich wollte heute früh eine dünne Joggingjacke anziehen und bin auf Arbeit gefahren, war so, nee, es ist zu warm. So, ich habe jetzt meine kurzen Shorts schon wieder an und ein T-Shirt und ich denke so, fuck, ich bin jetzt schon in Sommerkleidung, aber der Sommer hat doch gar nicht richtig angefangen. Was soll ich tun, wenn richtiger Sommer ist?
Tja, du musst einfach wie ich, weißt du, du musst einfach durch. Weißt du, das ist dann so, okay, ich weiß zwar nicht, was ich anziehen soll richtig, um mich angemessen für dieses Wetter anzuziehen, aber ich zieh's jetzt durch. So, weißt du, wenn ich eine Jacke anziehe jetzt, dann lasse ich die auch an, auch wenn es jetzt zu warm ist, weil ich dann schon wieder so bin, ja toll, warum habe ich jetzt eine Jacke angezogen? Jetzt muss ich ja wieder rumtragen. Dinge, die ich nicht will, Jacken rumtragen. Aber ja.
Jacken rumtragen ist furchtbar, aber ich verstehe diesen Punkt total mit Jacken und Konzerten. Es gibt, da gibt's keine gute Lösung. Also ich habe das immer total geliebt, wenn man mit Leuten beim Konzert war, die mit dem Auto da waren, weil dann war so, oh, kann ich meine Jacke in dein Auto tun? Vorausgesetzt, man hat die Menschen dann wiedergefunden, aber ja, an Garderoben, das macht nie Spaß und dann versucht man ja auch immer, so viel wie möglich in diese eine Jacke reinzuquetschen. Ne? Und dann ist man immer so, jemand anders sagt, oh, kann mein Pulli da noch rein? Das, ja, alles klar. Und dann gibt man quasi so eine ausstaffierten Oberkörper ab.
Einen halben Menschen.
Einen halben Mensch. Ja, ja, ist alles von mir, um irgendwie Geld zu sparen. Ich finde es auch immer ganz befremdlich, Garderobe. Also wenn ich Sachen abgebe, oder auch manchmal im Theater oder so, es gibt ja auch, nee, gibt es eigentlich Garderoben, die kein Geld kosten? Ist ganz selten, oder? Selten. Die bezahlt man immer für Garderobe.
Ja, voll. Und teilweise bezahlst du pro Kleidungsstück. Ja, also just saying. Also hier in Berlin gibt es so eine Sachen, da bezahlst du dann so 2 Euro pro Kleidungsstück. Und dann bist du so, okay, ich habe so 5 Pullover an und eine Jacke, weil es minus 20 Grad sind. So, hä, ich gebe es da jetzt nicht alles ab für 10 Millionen Euro. Ach, richtig dumm.
Aber ja, das Schlimme ist, wenn du, keine Ahnung, gerade vor so hippen Sachen übelst lange warten musst, dann kannst du halt auch nicht halb nackt warten, so, ne?
Ja.
Du bist irgendwie.
Guck dir die Schlange vom Berghain an, ne? Also, das sind dann Leute, die sehr wenig anhaben und dann darüber ein Kleidungsstück, was sie warm hält. Weil ich glaube, im Berghain musst du pro Teil bezahlen.
Hey, warum hast du da so einen Neoprenanzug an? Ja, das feiere ich immer drin.
Genau.
Okay, nicht nur der Sommer ist passiert, sondern auch ein paar andere Sachen. Und erstmal habe ich heute auf jeden Fall meinen neuen Tiefpunkt erreicht für mich. Oh. Mein Handy hat mich vorhin wieder darauf hingewiesen, hallo, ihr Highspeed-Datenvolumen ist vollständig aufgebraucht. Hey, und wir haben den 10. Mai.
Klasse.
Super. Und ich so Augenzucken da sitzen. Okay, wie soll ich die nächsten 20 Tage überstehen? Und es hat mich wirklich darauf aufmerksam gemacht, dass ich absolut handysüchtig bin und absolut Instagram-süchtig, weil in meiner Wohnung ist manchmal nicht das WLAN durchgängig verfügbar. Also bin ich dann so, okay, ich bin in der Küche und ich will jetzt das angucken. Also gehe ich dann aus dem WLAN raus. Was aber nicht gut ist, weil dann vergesse ich oft ins WLAN wieder reinzugehen, sobald ich den Raum wechsle. Also zieht das. Und ich muss so viel jetzt in letzter Zeit angeguckt haben, in den letzten 2 Tagen, als ich das gemacht habe oder so, dass ich jetzt mal kein Datenvolumen mehr habe, um vielleicht wirklich wichtige Sachen nachzuschauen, wie wo ich hinfahren muss oder so.
Das ist super ungünstig. Aber hatte ich dir das erzählt irgendwie, dass ich doch, ich glaube, ich hatte das schon erzählt, ne? Wo ich ja irgendwie jetzt seit Ewigkeiten von Jahren super wenig Internetvolumen immer hatte, nur so, ich glaube, 2 Gigabyte oder so. Und dann irgendwie bei meinem Anbieter, nachdem das zu blau geworden ist, was auch immer ich vorher hatte, ich glaube, es Infinity oder sowas, und das ist dann zu blau geworden und dann hatten die so ein Angebot von wegen, oh, sie kriegen 8 Gigabyte und ich müsste nur die Hälfte von dem bezahlen, was ich jetzt bezahle. Und ich war so, excuse me, hab da angerufen, war so, hallo, also ich habe gesehen, es gibt so ein Angebot, aber mein Vertrag läuft irgendwie noch und bla, kann ich es trotzdem ändern? Und der so, ja, ich guck mal rein. Und dann so, ah ja, die haben ja so einen uralten Vertrag, ja klar, ändere ich ihn sofort, jetzt. Und seitdem habe ich 8 Gigabyte. Und ich war so, okay, das war einfach.
Aber wir sind jetzt beide am selben Anbieter. Also ohne Werbung zu machen für Blau. Aber ich bin auch schon ganz lange und bin da auch immer so, alles klar, ich gucke mal rein, wann kann ich frühestmöglich kündigen? Und versuche da auch mal bessere Tarife zu kriegen, weil ich auch immer nicht dafür einsehe, dass ich für so eine Dienstleistung 1.000 Milliarden Euro bezahle. Und mir ist es aber auch gar nicht immer so bewusst, dass bei diesen Handyverträgen, also ich will dann ja auch immer alle Leute davon überzeugen, dass die weg müssen von Vodafone. Ja. Weil Vodafone böse ist. Und
der Feind.
Der Feind, genau. Und dann sind so oft die ersten Fragen, naja, aber habe ich dann, wenn ich von Vodafone weggehe, bei mir Empfang? Und ich denke so, klar, du hast überall Empfang mit Claudia. Und dann denke ich so, ha, oder? Also, ja, ich vergesse das total. Also, seitdem ich in der Stadt lebe, gibt's für mich irgendwie nichts außerhalb. Mein Sichtfeld ist da sehr eingeschränkt, mein Horizont. Und dann denke ich so, stimmt, für manche Leute ist das echt so das Ding. Naja, okay, auf jeden Fall wollte ich von meiner Handysucht erzählen. Und genau, richtig. Und ich habe so viel Reels geguckt, dass ich anscheinend auch eine Entzündung mir in der Hand davon geholt habe.
Ach du Scheiße.
Ja, vom Swipen. Ha, okay, das, ich hatte immer schon Probleme mit meinen Armen und da ist auch irgendwas, was nicht so gut ist. Und das war bei letzter Zeit eigentlich in Ordnung gewesen. Dann kam es wieder ein bisschen hoch. Und ich glaube, also ich will nicht sagen, dass ich nur allein durch diese Reels das ausgelöst wurde, sondern es waren wahrscheinlich andere Bedingungen da, die das sehr begünstigt haben. Aber vielleicht muss man sich wirklich mal Gedanken machen, ob es so gesund ist, 2 Stunden am Stück ein und dieselbe Bewegung mit dem Finger zu machen.
Ja, I mean, Handysucht, was soll ich sagen, weißt du? Also ich habe mir auch vor einigen Monaten zum ersten Mal wirklich eingestanden, wie wirklich süchtig ich gegenüber Social Media bin. Und ich find's ganz, ganz schlimm. Und ja, deswegen, I feel you. So, es ist einfach schrecklich. Und ich denke mir immer so, ja, gibt's noch eine Welt da draußen? Ich glaube nicht. Und ich meine, in den letzten Monaten gab's die ja auch nicht wirklich. Und daher hat es das nur schlimmer gemacht. Und ich habe ja mir schon mal sowas eingestellt bei Apple-Geräten. Kannst du das ja so schön machen, dass es dich quasi so erinnert? Es gibt bestimmt bei anderen Geräten auch, aber ich weiß halt, dass da ist. So, dass es dich quasi daran erinnert, ab einem bestimmten Zeitpunkt, den du einstellen kannst, so, ich habe das so auf 1 Stunde mal eingestellt, dass es dich dann 5 Minuten vorher daran erinnert, dass du bald das 1-Stunden-Limit erreicht hast. Und wenn du das Limit erreicht hast, dann sagt es quasi, hey, du hast dein Limit für heute erreicht. Möchtest du nochmal 15 Minuten verlängern oder möchtest du das heute komplett ignorieren oder möchtest du voll drauf eingehen und quasi jetzt einfach dein Handy weglegen? Das kommt jeden Tag, nach manchmal sogar schon früh, nachdem ich aufgestanden bin. Und ich bin immer so, ja, ignorieren, ignorieren, ignorieren. Und dann kriege ich einmal in der Woche so eine Nachricht, also eine Benachrichtigung, die mir dann sagt so, oh, ihr Handygebrauch war diese Woche 15% höher als letzte Woche. Und zwar, und dann steht die Stundenzahl pro Tag. Und ich bin so, okay, ich sag das jetzt auch mal ohne, also es ist mir wirklich unangenehm, aber im Schnitt bin ich meistens so bei so 4 Stunden am Tag.
Was echt krass ist, ne?
Ja,
also 4 Stunden, die man nur da reinstarrt, ja.
Ja, so, und dann denke ich mir immer so, 4 Stunden, die ich einfach nur auf dieses Gerät geglotzt habe. Why? Why am I doing this to myself? Aber ja, that's the reality. So, und ich bin nicht stolz drauf.
Nee, ich merke halt auch, dass ich dann so immer ganz oft so bin, naja, gerade für so Zwischenzeiten, das ist immer ganz krasse Ablenkung, so Zähne putzen und so. Ich meine, da gucke ich zwar meistens YouTube-Videos, weil ich kann halt schlecht lesen und putzen und zusammen. Das ist dann okay, weil ich dann ganz, ganz bewusst ein Video aussuche, was so 10 Minuten geht, ne? Das gucke ich dann ganz bewusst an und dann ist eigentlich theoretisch okay. Das Schlimme ist wirklich Instagram. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, Twitter geht auch immer noch, weil ich folge nicht so vielen Leuten, als dass ich das nicht relativ ganz gut schnell mir so einen Überblick verschaffen könnte. Und wenn ich in diesen Blasen unterwegs bin, dann geht zwar auch die Zeit relativ schnell um, aber dadurch, dass du ja immer wieder so lesen musst, hat es nicht dieselbe Wirkung wie Instagram. Und diese ganze Real-Geschichte, dadurch, dass ich nicht auf TikTok bin, aber jetzt bei Instagram Real entdeckt habe, ist das halt ganz schlimm, weil diese, deswegen ist der TikTok auch so erfolgreich, ist auch kein Geheimnis, ne? Diese schnelle Befriedigung und deswegen heute auch, wer es noch nicht gemerkt hat, auch unser wunderbarer Titel Wait for it. Ich hasse es. Wenn irgendein Reel gemacht wird, wo dann da steht Wait for it und dann denke ich immer, okay, ich warte jetzt, ja? Und dann ist es nichts, dann ist es super lame und ich denke mir so, okay. Okay,
hat sich nicht gelohnt.
Ja, genau. Kündige das doch nicht an, um meine Aufmerksamkeit zu catchen, dass ich denke, boah, da kommt ja jetzt noch was richtig Krasses. Und ja, und weiß ich nicht, ich habe dann, manchmal findet man so ein paar Perlen, wo man wirklich lachen muss oder wirklich witzige Leute dabei sind. Das Beste sind ja auch immer die witzigen. Und naja, und dann schwirre ich dann aber auf den ihren Kanälen rum und dann klotze ich mir alle Videos von denen an, weil ich noch nicht so lange in der Bubble drin bin, ne, um das so aufzuholen. Ja, also ich denke, das gibt mir zu denken und ich werde auf gar keinen Fall neues Datenvolumen dazu buchen. Das macht mein kapitalistisches, geldsparendes Ich auch gar nicht mit. Ne, ich wechsle alle 2 Jahre die Tarife, um 2 Euro zu sparen. Da kann ich jetzt nicht einfach für 8 Euro ein neues Datenvolumen dazu kaufen. Da komme ich in meine eigene Hölle. Und genau, deswegen werde ich das einfach mit einer Warnung sein lassen und das Handy versucht, mich vor mir selbst zu schützen.
Ja. Apropos Twitter. Warum folgt mir besser war schon nicht auf Twitter?
Okay, ändere ich.
Also, I mean.
Ja, stimmt, du bist neu, ne? Ja, ich verwalte unseren Twitter-Account für alle da draußen. Und genau, wenn ihr es jetzt auch bei Twitter, wie findest du denn die Twitter-Blase?
Naja, das Ding ist, ich bin ja schon super lange bei Twitter angemeldet. Hab bloß einfach über, glaube ich, so 3-4 Jahre habe ich Twitter einfach nicht genutzt. Aber ich habe Twitter, glaube ich, schon seit 10 Jahren oder so. Und ich habe übrigens rausgefunden, weil ich war dann so, okay, sind 1000 alte Tweets von mir, die halt kein Mensch irgendwie mehr braucht. Habe ich rausgefunden, wie man alle seine Tweets löschen kann auf einmal. Übrigens. So, weil ich war so, ich lösche jetzt nicht jeden einzelnen Tweet. Und du kannst nicht direkt bei Twitter alle Tweets auf einmal löschen. Deswegen musst du auf eine andere Website gehen, dich da anmelden und dann löscht es dort irgendwie alle deine Tweets, was super cool ist. Das dauert dann so ein paar Minuten, je nachdem, wie viele Tweets du vorher hattest. Und jetzt kann ich quasi, habe ich super fresh gestartet, deswegen sieht's aus, als wäre mein Twitter-Account voll neu. Ist aber ich nicht. Und das Ding ist, ich hänge halt nicht so viel auf Twitter ab. So, ich kriege immer nur mal mit, wenn Leute mich irgendwie verlinken oder sowas. Und genau, aber sonst nutze ich es gar nicht so viel. Momentan nutze ich es vor allen Dingen eigentlich darum, Zitate meiner Mutter zu teilen. So. Ich habe jetzt noch ein neues Zitat, das muss ich auch mal noch auf Twitter teilen, habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte eine Diskussion mit meiner Mom zum Thema Polizei und ich habe zu meiner Mom gesagt, so dass ich sehr absurd finde, dass so, wenn Polizisten Gewalt ausüben, dann ist es ja okay, bloß weil die irgendwie eine Uniform tragen. Dabei sind die ja auch einfach nur normale Menschen in einer Uniform. So. Und meine Mutter sagt so zu mir so, also für mich sind Polizisten keine Menschen. Und ich war so, okay, ein weiterer Twitter, ein weiterer Tweet, so, den ich mal wieder teilen kann mit den Weisheiten meiner Mutter. Wie letztens, als sie mich als Opfer beschimpft hat, als wir Karten gespielt haben.
Finde ich gut, dass du im Prinzip indirekt ja, die Weisheiten deiner Mom so wiedergibst auf Twitter. Ja? Nee, ich folge immer sehr vielen politischen Diskussionen, aber heute hatte ich auch schon wieder übelst die Schnauze voll, weil ganz schlimm ist es immer, wenn eine Polit-Talkshow-Sendung am Vortag war und durch Corona ist das ja immer noch schlimmer. Ich meine, wie sind nicht alle heißen? Lanz, warum sage ich Heinz? Ja, die berühmte Polit-Talkshow, Heinz.
Markus Heinz.
Ketchup. Ja, oh, naja, Lanz, vielleicht heißt er Heinz mit Vornamen, er heißt Markus, aber Markus Heinz Lanz.
Sein geheimer zweiter Name, die meisten.
Genau, geheimer zweiter Name. Ja, wenn Lanz war oder Maischberger oder Anne Will, ist immer totaler Horror. Und jetzt war Gottluise Neubauer, heißt sie, glaube ich, die auch bei Fridays for Future sich engagiert. War da und Laschet, und da kannst du dir vorstellen, die Twitter-Blase ist explodiert und Göre hat getrendet in den Tweets und dann dachte ich so, okay, super, jetzt fanden die ganzen Leute, die inhaltlich da nichts entgegenzusetzen haben, an die jetzt Göre zu beschimpfen, eine 35 Jahre alte Frau, wow, das ist der Diskurs, auf den wir uns bewegen. Ja, also von daher ist, ich finde es trotzdem immer noch gut als Informationskanal, aber es macht einen sehr schnell wütend. Und Instagram, auch wenn ich nicht so viele coole Leute habe, denen ich folge, so kleine Künstler und Künstlerinnen, dann würde ich mich, glaube ich, auch abmelden. So. Also ich finde das halt ja zu der Irre, wie diese ganze Blase sich so aufgeblustert hat. Apropos Instagram und Social Media. WhatsApp hat bald neue Datenschutzbestimmungen.
Aha.
Und die sollten eigentlich schon im Februar eingeführt werden, aber dann waren Leute so, die sind voll kacke, nee, mach das mal nicht, wir haben protestiert dagegen. Und dann hat WhatsApp gesagt, okay, wir verschieben das, weil vielleicht waren die Leute so blöd und haben das bis dahin vergessen.
Natürlich.
Und ja, jetzt wird man quasi permanent dran erinnert, man kann das noch wieder wegklicken bis zum 15. Mai und dann soll es anscheinend nicht mehr gehen. Dagegen wurde aber auch schon Klage eingereicht von so einem mega krassen Datenschützer-Dude aus Hamburg, der da auch gesagt hat, das ist alles nicht so koscher und die haben übelst viel Macht und im Prinzip habe ich mir jetzt auch mal durchgelesen, also warum das so geht und was der Kern der Debatte ist. Weil ich weiß, dass alle oder sehr viele Menschen jetzt wahrscheinlich zuhören, WhatsApp nutzen.
Ja.
Oder als zweiter Account WhatsApp haben oder vielleicht, weiß ich nicht, weil es sind halt noch zu viele Leute da. Mhm. Und die Sache ist die, in den USA, die haben andere Datenschutzbestimmungen als wir. Obviously. Mhm. Und die setzen das da richtig krass für Marketing- und Werbezwecken ein. Und die große Debatte ist quasi, dass WhatsApp Daten an Facebook weitergibt, damit dann dort die Werbung personalisiert werden kann und so weiter. Ne?
Ach so, ich dachte, das wäre schon so.
Eigentlich nicht, wie es jetzt in den USA ist, eigentlich nicht. Und so soll es auch nicht sein, hat WhatsApp gesagt. Also die haben quasi diese Vorwürfe da, abgestritten, ne? So, und dieser Johannes Kasper, der da auch bei diesem Datenschutz arbeitet, meinte aber, das Problem ist halt, dass dadurch, dass diese Deadline und diese Druck, der auch erzeugt wird, auch dass es so viele nutzen, quasi die Benutzer und Benutzerinnen irgendwie gezwungen werden. Und das größte Problem ist, dass es aktuell, also bisher keine aufsichtsbehördliche Überprüfung stattfand, der tatsächlichen Verarbeitungsvorgänge zwischen WhatsApp und Facebook. Mhm. Also das große Problem ist quasi, dass sie sagen, nee, machen wir nicht, Und ich habe da auch einen sehr guten Beitrag bei DLF Kultur angehört. Der kann, also sehr empfehlenswert, kriegt man einen guten Einblick dafür, dass das auch Datenschützer und Schützerinnen sagen, ja, das ist alles komisch. Also es klingt nicht so genau danach, wie alles klar, wir machen das wirklich nicht, sondern es sind ein paar Lücken drin und man kann das nicht so genau nachvollziehen. Also ganz spannend eigentlich. Mhm. Und Fakt ist, der Herr Kasper möchte gerne, dass quasi Facebook und WhatsApp sich da genauer dazu äußert und zu diesen Verfahren, diesen Leitlinien. Mhm. Genau, die haben natürlich auch reagiert und haben gesagt, nein, wir machen das nicht, bla bla bla. Und auf jeden Fall, für alle da draußen, die das jetzt hören und die das interessiert, das Internet ist ja voll davon, man muss das jetzt noch nicht anklicken. Also lasst euch nicht von WhatsApp unter Druck setzen, weil wie gesagt, aktuell läuft dieses Klageverfahren auch. Und die wissen nicht, ob WhatsApp das wirklich zum 15. Mai so durchzieht, ne, und sagt, nö, wir machen das so. Man kann seinen Account noch nutzen danach. Es wird aber dann wahrscheinlich eingeschränkt möglich sein. Aber ihr könnt jederzeit wieder zustimmen. Also es heißt nur nicht, wenn man jetzt nicht zugestimmt hat, ja, dass man das nicht nachholen kann. Ne? Also auch nach dem 15. Mai. Und genau, also ich werde es auf jeden Fall jetzt auch erstmal schieben und ordentlich wegdrücken. Und ich muss mich sowieso mal mit den ganzen Zeug auseinandersetzen. Und ich bin ganz ehrlich, mir wäre es mittlerweile am liebsten, wenn ich WhatsApp platt machen könnte und komplett zu einem anderen Anbieter gehen. Oder vielleicht manchmal auch wieder klassisch mit Leuten, mit denen man nicht viel kommuniziert, klassisch per SMS kommunizieren. Ja. Weil manchmal brauchst du nur 3-4 Nachrichten auszutauschen, hat sich das erledigt. Ne? Und mittlerweile können ja alle, also ich verstehe sowieso nicht so richtig, was dieses WhatsApp-Ding oder Chat-Ding außer Emoticons oder Bilder und Kram so richtig unterscheidet. Weil im Prinzip ist ja SMS, also wenn es nur um die reine Austausch geht von Chat-Nachrichten, ne, ist ja diese klassische Short-Messenger-Service eigentlich ausreichend, ja.
Ja, ist eigentlich. Wir hatten ja irgendwie auch schon mal so relativ lange her hier auch mal im Podcast drüber gesprochen. Ich hatte doch diese Fortbildung von dieser Hackerin auf Arbeit, wo es auch eben um Messenger-Dienste ging, ne? Und das ist halt irgendwie das Ding so, dass natürlich viele Leute WhatsApp nutzen. WhatsApp wissen wir alle, keine gute Idee. Aber das Ding ist eben auch immer so, was Leute dann nutzen. Weil ich finde es immer sehr interessant. Ich bin ja auch schon sehr lange bei Telegram zum Beispiel. Und ich sehe immer, wie mehr Leute irgendwie zu Telegram kommen. Und finde es halt irgendwie witzig, weil Telegram ist halt auch nicht sicher. So, aber Leute glauben aus irgendeinem Grund, dass Telegram sicherer wäre, ist es nicht. Spoiler Alert. Das Ding ist sogar, dass es eventuell sogar weniger sicher ist als WhatsApp, weil, das hatte ich damals auch schon mal erzählt, aber für die Leute, die jetzt das damals vielleicht nicht gehört haben oder sich nicht mehr erinnern können, das Problem ist, dass diese, wie nennt man das, die Software, also quasi der Code, der irgendwie genutzt wird bei WhatsApp, den gibt's halt schon seit sehr vielen Jahren. Seit irgendwie 25 Jahren oder sowas gibt's diesen Code schon. Das heißt, man konnte damit halt auch schon testen, also wie sicher das ist. Und hat halt festgestellt, ja, da ist halt sicher und da ist halt nicht sicher. Und bei Telegram, das ist aber ein komplett anderes System, worüber es ganz, ganz wenig Infos gibt, weil Telegram sich ja super bedeckt hält mit allen möglichen Dingen. Und die haben quasi einen komplett neuen Code geschrieben. Und der ist aber noch nicht so alt und deswegen konnte man bisher nicht testen, wie sicher der ist. So, kann sein, dass der weniger sicher ist als WhatsApp, ne, um es mal so zu sagen. Von daher kann man halt nicht sagen, wie anfällig das quasi für Hacking ist. Deswegen ist Telegram nicht wirklich eine Option, vor allen Dingen, weil halt Telegram sich auch bedeckt damit hält, zu sagen, was sie mit den Metadaten machen. Metadaten, ne, sind halt die Sachen irgendwie, die du halt verschickst, eben wie eben Nachrichten, Bilder, bla bla bla, Standorte und sowas. Ne. Telegram hält sich ja super bedeckt, irgendwie zu sagen, was sie denn mit diesen Daten machen. So, und damals hat diese Hackerin zu uns gesagt, dass das, was sie halt irgendwie für am sichersten hält, ist halt Signal. Weil der große Unterschied zwischen Signal und solchen Sachen wie WhatsApp, Telegram und ähnlichem, ist, dass Signal keine Metadaten speichert. Und damit, wenn sie quasi, also wir machen mal so ein Szenario auf, ne, du bist jetzt halt eine Person, die in irgendeiner Weise von Interesse ist für irgendwelche Sicherheitsbehörden. Und die dann quasi zu denken, lass mal irgendwie gucken, mit wem die und was die und überhaupt irgendwie so schreibt, ne? Dann fragen die so WhatsApp oder Telegram an und sagen, hier, schick mal Metadaten. Und dann machen die das im Normalfall. Bei Signal machen die das auch. Das Ding ist bloß, Signal sagt dann einfach, ja, würden wir euch ja gerne geben, aber können wir gar nicht, weil wir haben gar keine Metadaten. Weil die einfach nicht gespeichert werden, von Anfang an nicht. So. Und damit kann quasi Signal nicht darauf zugreifen, damit kann Signal diese Daten halt auch nicht weitergeben an irgendwelche Regierungen oder bla, Sicherheitsbehörden. Und deswegen ist Signal halt sicher. So, ne? Das ist halt der Punkt. Es gibt jetzt irgendwie so ein neues Ding, das habe ich irgendwie gehört, das heißt Conversations, glaube ich. Das soll irgendwie auch ziemlich sicher sein, weil es mit einer bestimmten Art von Verschlüsselung arbeitet, die ich jetzt nicht wiedergeben kann, was es für eine ist. Habe ich nur gehört von jemandem, der sich mit Computern auskennt. Aber ja, so, that's the thing, so, ne? Also, ich benutze auch Telegram irgendwie viel, ich nutze WhatsApp viel, ich benutze Signal nicht so super viel, aber mit bestimmten Leuten nutze ich das, denen das halt sehr wichtig ist. Aber muss man sich halt immer überlegen, ne? Also, bloß weil Telegram nicht WhatsApp ist, heißt es nicht, dass es sicher ist.
Nee, auf gar keinen Fall. Also zu Telegram, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich ja auch absolut nicht rüber schwenken, so, wenn dann auch ein Signal oder Signal, wie auch immer man das aussprechen möchte. Das haben auch meine wahnsinnig ergiebigen YouTube-Recherchen gezeigt. Aber Steuerung F hat auch einen guten Beitrag darüber gemacht. Abgesehen davon, dass Telegram auch seit dieser ganzen Verschwörungsideologie-Phase echt kein gutes Image mehr für mich hat, muss man auch wirklich sagen. Ich möchte das nicht unterstützen, so einen Dienst, der absolut einen rechtsfreien Raum für diese Menschen da schafft und sicherlich auch sehr dazu beigetragen hat. Aber die Sache auch immer, was, wie, wer nutzt. Es hat ja immer dieses Schneeballsystem. Ne? Das ist ja genauso, warum Facebook groß geworden ist, warum MySpace oder das StudiVZ zugrunde gegangen ist. Und ich denke halt auch, je mehr Menschen dann da auf Signal wären oder auf irgendeinem Messenger-Dienst, die schwappen dann immer wieder rüber. Und jetzt bei WhatsApp, bei dieser neuen Datenschutzbestimmung, da geht's wirklich nicht um die Sicherheit an sich der Daten, sondern um diese Nutzung der Daten. Mhm. Ne, für Werbezwecke, also mit der Verschmelzung von Facebook. So, da ist eher der große Augenmerk jetzt so ein bisschen darauf. Weil natürlich, stell mal vor, die würden alle Daten ausnutzen können, wenn du ein WhatsApp-Profil hast, und würden die zusammenbringen können mit Facebook und mit Werbung und mit Marketing.
Ja.
Wahnsinnige Macht dahinter, wahnsinnige Macht.
Auf jeden Fall.
Und die sagen eben auch, dass diese Datenschutzbestimmungen jetzt erneuert werden sollen, auch damit man quasi WhatsApp businessmäßig nutzen kann, also auch für die Firmen und so. Mhm. Okay, Facebook will ja auch bald so eine Bezahlungsmöglichkeit haben. Ich finde das weird, weil ich bin gar nicht mehr auf Facebook. Ich muss jetzt auch endlich mal meinen Account platt machen. Ich habe mir das total lange schon vorgenommen, weil ich es nicht mehr nutze. Und ich schwöre noch als Datenleiche darum. Also weiß ich nicht. Ich meine, Facebook hat immer noch wahnsinnig viel Nutzer. Man denkt das gar nicht. Ich denke aber auch, vielleicht wird auch ein paar Jahren wieder neues Medium. Sicherlich kommt neues. Es kommt immer neues Medium.
Mit Sicherheit, ja.
Ne? Ich meine, Instagram gab es ja auch schon viel länger, bevor es so krass genutzt wurde. Ne? Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. So, das war ja auch schon da. Wer aber allerdings nicht mehr auf Facebook gerade sein darf, ist immer noch Trump.
Ah, wusste ich gar nicht. Auf Facebook dachte ich, wusste, dass er von Twitter doch gelöscht wurde, aber von Facebook auch, das wusste ich gar nicht.
Ja, Trump wurde auch von Facebook gebannt und jetzt wurde auch nochmal so eine Überprüfung durchgeführt und die hat auch nochmal ergeben, dass das auch weiterhin angemessen ist. Und aber binnen 6 Monaten muss quasi dann eine neue Prüfung erfolgen. Ja, also diese Sperrung war angemessen und jetzt sind 6 Monate Deadline-Frist, wo quasi das nochmal geprüft wird. Und das ist so, dieses Facebook-Aufsichtsgremium hat das wohl auch geprüft und das nennt sich Oversight Board und da sind unabhängige Experten auch drin, die das quasi dann nochmal bestätigen. Eben weil es wahnsinnig zu Gewalt angestachelt hat. Wir erinnern uns alle auf die Stürmung des Kapitols am 6. Januar. Und mal sehen. Ich bin gespannt, wie lange das noch bleibt und ob Trump dann so schnell wieder seine Reichweite kriegt. Ich denke tatsächlich, und das ist irgendwie auch traurig, dass das eine ganz wichtige Sache war, den da runterzunehmen und zu sperren. Und irgendwie ist es aber auch weird, dass Privatkonzerne dann, weiß ich nicht, die haben ihn groß gemacht und jetzt ist natürlich auch fraglich, sich dann so als Helden aufzuspielen, dass sie das gesperrt haben. Ne? Also das muss man halt auch sagen, gut. Auf jeden Fall, das ist auch noch passiert, in der letzten Zeit, seit unserer Sommerpause. Und dann hast du vielleicht auch gesehen, wurde das Internet gesprengt. Und zwar von Fotos wurde das gesprengt, von einer sehr berühmten Persönlichkeit.
Von wem denn? Vielleicht habe ich es nicht mitgekriegt.
Jan Josef Liefers. Nee, Quatsch. Nee, also ja, irgendwie auch, aber zum Glück nicht so weit und nicht so groß. Nein, Billie Eilish. Billie Eilish hat wieder ihre eigenen Rekorde gebrochen. Und
für mit Vogue und so, ne?
Genau, richtig, richtig. Alles mit ihren Fotos für die Vogue. Und ich habe auch das Interview gelesen mit der Vogue. Und das war auch noch, ja, was heißt krass? Also es ist irgendwie komisch, nee, will ich gar nicht sagen. Ungewohnt, glaube ich, trifft das richtige Wort. Weil man auch, und es ist halt immer so schräg, wenn halt man so, weiß ich nicht, Persönlichkeiten so begleiten, wie, ne, wie man hat Britney Spears beim Aufwachsen zugeschaut, irgendwie auch Billie Eilish beim Aufwachsen zugeschaut, ne? Und dann ist das so wie nach dem Motto, oh, sie ist erwachsen. Obwohl man nichts mit dieser Person zu tun hat und eigentlich gar keinen Bezug oder irgendwas. Ja. Und ja, aber das Interview war sehr gut, was sie der Woche gegeben hat. Und ich finde es halt auch immer noch Wahnsinn, dass das Internet und so viele Menschen durchdrehen, weil jemand solche Fotos macht im 21. Jahrhundert.
Ja, also ich verstehe es auch nicht so richtig, ehrlich gesagt, weil ich habe die Fotos halt gesehen. Und ich dachte so, ja, sehen gut aus. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum sind da Leute jetzt durchgedreht? Weil sie mal was Enges anhatte?
Ja, genau. Okay. Genau, richtig. Also es gab zwei Fraktionen, so ein bisschen, wie es bei vielen Dingen zwei Fraktionen gibt. Also die eine Fraktion war so, oh ja, krass, empowernd, bla bla bla. Übelst gut, dass sie das macht, was sie machen will. Wenn sie es jetzt fühlt, ist es so. Und dann gab es die andere Fraktion, die, also jeder hatte was zu sagen. Also gefühlt alle Personen des Internets hatten dazu eine Meinung in meiner Bubble, wo ich rumschwirre. Unter den Sachen, die ich gelesen habe, unter den Bildern. Und die anderen waren so, oh Mann, oh, sie hat gesagt, sie wird niemals ihren Körper zeigen. Jetzt hat sie es doch gemacht. Oh. Mhm. Ja, das war so die andere Seite irgendwie, na, die es da gab. Auf jeden Fall war es aber großer Aufruhr kurz gewesen, fand ich so.
Ja, ach, es ist halt irgendwie wie immer, wo man denkt so, im Endeffekt so, wen interessiert, also, ne, was hat man irgendwie sonst irgendwie in seinem Leben halt nicht zu tun, dass man irgendwie da quasi, ja, sich dran aufhängt, ob sie nun irgendwie ihren Körper, wie auch immer, zeigt. Ich meine, ich finde, zeige jetzt auch so ein bisschen übertrieben. Sie hat einfach nur eine enge Klamotte an, aber okay. So, ne? Aber ja, ne, wo ich halt auch immer sehe, klar, ich glaube, das hat halt, ist eben dieser Effekt, da gibt's ja auch irgendwie einen Namen für, ich habe es irgendwie vergessen, wie das heißt, ne, dass halt Leute irgendwie das Gefühl haben, was du halt beschrieben hast, so, ne, dass man die Person, man hat das Gefühl, man kennt die Person auch irgendwie, ne, weil man denen halt irgendwie auf Social Media folgt oder irgendwas. Und in der Realität weiß man ungefähr nichts über diese Person. Also man weiß vielleicht so 0,5% irgendwie von dieser Person und trotzdem glaubt man irgendwie, dass man irgendwie Dinge weiß und sich dann halt irgendwie anmaßen kann, sich eine Meinung über irgendwas, was diese Person irgendwie in ihrem Leben tut, sich anmaßen zu können. So, ne? Aber das ist halt, wie Social Media auch funktioniert. Ne? Da brauchen wir uns halt auch nichts vormachen. Also man kann immer sagen, ist schlimm, aber das Ding ist, Social Media funktioniert genauso. Und es soll ja auch genauso funktionieren. Von daher, alles richtig gemacht.
Ja, das stimmt. Und auch Billie Eilish hat von Social Media profitiert. So wie ganz, ganz viele Leute, die ja auch sehr, sehr berühmt geworden sind. Ich habe nichts dazu. Also ich finde immer so, das, was dazu schreiben, letztendlich, um meine Meinung kundzutun. Also ich mache das, wenn, höchstens mal bei Twitter, aber auch nur, wenn mir eine witzige Antwort einfällt. So, weil es geht ja immer nur um Aufmerksamkeit, ne? Und es geht ja auch immer nur um Traffic und um alles Mögliche. Also was ich ganz sehr mache, ist Sachen Herzen von Kommentaren, die ich gut finde, weil ich will, dass die höher gepusht werden. Und aber sich auf diese Diskussion manchmal einzulassen oder bei anderen Sachen, ich lieb's auch, wenn Leute so Fragen stellen, so random, ne? Also nicht jetzt, wo ist die Quelle her oder so, sondern so, was ist da passiert, wo ich denke, google es. Google es. Schau es nach, bitte. Ja. Warum ballerst du jetzt diesen Tweet voll, was da abgegangen ist? Ne? Nach dem Motto, dass sich jemand hinsetzt, sagt, pass auf, ne? Der hat das und das gesagt und so ist das. Auf jeden Fall, Billie Eilish hat jetzt ein neues Album produziert, was auch bald rauskommt. Aber ich denke, Billie Eilish hat genug Fans, sie brauchen ja keine Werbung zu machen. Mhm. Ich habe mir mal den ersten Song angehört. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht.
Ja, was ich interessant fand, war irgendwie, ich habe jetzt die letzten Tage auch einen Instagram-Post gelesen von einer, die schreibt, glaube ich, auch fürs Visions Magazine und habe leider ihren Namen vergessen. Ist eine tolle Person auf jeden Fall an der Stelle und die schreibt halt immer irgendwie über so Platten, auch so kleine Mini-Rezensionen quasi und die hat über das neue Girl in Red Album geschrieben, was ich ja eins meiner Lieblingsalben of all times ungefähr, also mindestens von diesem Jahr, ist auf jeden Fall schon relativ hoch im Ranking und Girl in Red ist ja irgendwie auch eine junge Frau aus, oh Gott, wo ist die jetzt nochmal her? Nicht, ich hab's letztens falsch gesagt, sie ist nämlich nicht US-Amerikanerin, sie ist Isländerin oder so. I don't know. Auf jeden Fall ist die halt super jung. Die ist halt auch erst 22, hat jetzt dieses Album rausgebracht. So, das geht mega ab. Ich finde, das Album ist mega gut. So, und die ist halt auch so ein Internetphänomen. Ne? Das muss man halt auch ganz klar sagen. Aber die ist halt mega und halt arschjung und hat super geile Texte, in denen es vor allen Dingen irgendwie viel um queere Lebensrealität geht und so. Und die ist halt einfach super cool. Und da hat quasi die Person quasi in ihrer kleinen Mini-Rezension halt quasi so geschrieben, so, ja, und ja, so nach nach dem Motto, ja, sie ist so, ja, auch so eine Stimme irgendwie einer Generation und bla, und wie viele haben es in letzter Zeit gemacht? Und dann Leute so, Billie Eilish, Billie Eilish. Und ich so, hä, Quatsch, nein, das ist so, Girl in Red ist viel cooler. Natürlich ist sie nicht so famous irgendwie wie Billie Eilish, bei Weitem nicht. Aber trotzdem läuft bei ihr auf jeden Fall gut. Von daher, ich glaube, ich habe auch schon mal einen Song von ihr auf die Playlist gepackt. Von daher, Girl in Red kann ich nur sehr empfehlen. Supergeil Text, das ganze Album ist mega geil. So, und weil es halt auch so super authentisch ist. Und ich habe letztens in einer Diskussion irgendwie mit jemandem auch gesagt, dass ich super cool finde, weil sie so aus dem, man nennt es ja so ein bisschen Bedroom-Pop, was ja nichts anderes heißt als halt eigentlich größtenteils vor allen Dingen Frauen, die halt irgendwie tatsächlich in ihrem Zimmer einfach selber DIY eigentlich Sachen irgendwie produziert haben. Und ich find's richtig cool, weil ich finde, durch diese ganze Bedroom-Pop-Era, in der wir uns eigentlich jetzt befinden, gibt's halt einfach die Möglichkeit, dass sehr viel mehr Personen, die vorher nicht den Zugang hatten zu Musik, im Sinne von in ein Tonstudio zu gehen, sich da mit irgendeinem so alten Sack, der das seit 30 Jahren macht, irgendwie da rumzuschreiten, ob das jetzt cool ist, wie sie sich gedacht hat oder nicht und ob sie Ahnung hat oder keine Ahnung hat, weil sie eine Frau ist oder zumindest kein Typ ist oder bla oder zu jung ist oder whatever. So, und dass Leute einfach quasi jetzt die Möglichkeit haben, weil die Technik halt so weit ist und so affordable ist irgendwie für so viele Menschen, dass ich mir halt irgendwie einfach mir selber ein Interface kaufen kann und welchen Computer hab, dann kann ich irgendwie losmachen. So, und ich das halt super cool finde, dass eben so eine Leute wie Girl in Reds kommen halt aus dieser Szene, quasi die einfach sich, als sie, keine Ahnung, 18 waren oder 17 waren, hingesetzt haben und zu Hause irgendwie ihre ersten Sachen irgendwie aufgenommen haben, wo ich so denke, die sind so gut, also wenn ich zurückdenke in dem Alter, ich konnte nix, so im Vergleich irgendwie zu denen, sind die alle super krass, so, ne, und ich finde das halt so cool, weil die einfach schon die Möglichkeit haben, das zu machen, und ich wünsche mir halt, ich hätte das gehabt, als ich in dem Alter war, weil ich glaube, da hätte ich viel früher angefangen, irgendwie Dinge zu machen, weil nee, als ich das erste Mal in Tonstudio bin, war ich krass überfordert irgendwie mit allem da und hätte ich halt nicht jemanden dabei gehabt, irgendwie der Plan hat von Sachen, also hätte ich mich mega eingeschüchtert gefühlt. So, ne? Und das finde ich halt richtig cool, dass es diese Möglichkeiten jetzt gibt.
Also ja, diese ganze, also mir fällt an, diese ganze Struktur von so vielen Dingen hat sich total verändert und die Leute, die Verlage haben oder auch Musikverlage, ne, Buchverlage, whatever oder keine Ahnung, ich meine, ja immer noch viel macht und gerade auch große Produktionsfirmen auf jeden Fall, weil da viel Kapital dahinter steckt. Ja. Aber das hat die Gesellschaft auch gerade diese ganzen, ja, wie soll ich sagen, diese ganze Kunstschaffende, aber auch in ganz vielen Bereichen, hast du einen guten Punkt getroffen, sehr massiv verändert. Also weil auch wenn ich ein Buch schreiben möchte, kann ich ein Buch schreiben. Ich kann das selber veröffentlichen, das ist gar kein Problem. Ich kann es ins Netz stellen. Es landet vielleicht dann nicht im Buchhandel, aber wenn ich wirklich will, kann ich es auch selber drucken und binden lassen oder kann ich wirklich, also kann es auch selber verlegen, ne? Oder bei anderen kleinen Verlage. Es gibt auch mittlerweile Webseiten, wo man quasi Kapitel um Kapitel schreibt und dann bezahlen dich die User, die das quasi lesen, für das nächste Kapitel. Ne? Also das sind alles Möglichkeiten und auch gerade mit der Musik. Das stimmt. Diese Technik oder diese Voraussetzungen sind halt einfach da. Das ist ja auch genau, weswegen dieser Podcast-Markt so überschwemmt wird. Ich meine, bei uns, ne, Radio, bla, das besser aus den 80ern, 90ern und von heute. Ich kann es nicht hören. Ja, aber da konnte man das nicht so einfach aufnehmen oder seine Meinung teilen oder was auch immer. Richtig. Und oder wenn du zum Beispiel Webseiten für dich erstellen möchtest oder Programme mit dem Photoshop oder so. Die Möglichkeiten sind da. Also du musst nicht jedes Mal jemand für sehr, sehr, sehr viel Geld bezahlen, der das absolut und das andere wieder dann macht. Und mit den Bezahldiensten auch, muss man auch wirklich sagen, auch wie PayPal oder andere Sachen, die haben die Möglichkeiten geschaffen, dass du da auch selber vertreiben kannst, was auch sonst immer sehr schwierig gewesen ist. Also das ist wirklich Wahnsinn. Man muss sich das auch echt mal bewusst machen. Theoretisch potenziell hat auch manchmal ein bisschen Nachteile, aber eigentlich können erstmal wahnsinnig viele Menschen ihr eigener Chef, Chefin, whatever, erstmal sein. Ne? Genau. Also nur weil ich eine kreative Idee habe, hält mich das nicht unbedingt zurück. Ein bisschen Kapital brauche ich sicherlich oder irgendwas, aber das ist schon irre. Ja. Also aber das überschwemmt den Markt in gewisser Weise auch, wo ich aber manchmal nicht so richtig weiß, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut. Also nehmen wir mal zum Beispiel die Musik her. Ne? So viele neue Hits und Songs. Abgesehen davon, dass Spotify der Algorithmus sowieso fickt, weil er ja am besten möchte, dass ne, so viel produzierst wie möglich. Ne? Nicht Qualität, sondern Quantität zählt hier. Ja. Wenn ich irgendwie ein Buch lesen möchte, ne, gab's auch so viel, was ich konsumieren kann. Wenn ich irgendwie Fotos mir holen möchte oder Sachen für mein Zuhause, Hause, gibt so viel, was ich machen kann. Mhm. Also irgendwie dieser Markt ist teilweise auch voll. Ich finde es gut, dass diese großen Medien nicht mehr so viel Macht haben. Ne? Mhm. Also man muss ja auch, ne, haben wir in der letzten Folge ja drüber gesprochen, dass ja auch mit Instagram und so weiter man ja auch diese Medienhäuser die Macht wegnimmt. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass, wenn ich mal ganz überspitzt sage, anhand dieser neuen Möglichkeiten, die irgendwie wahnsinnig toll sind und wahnsinnig super auch für Kunstfreiheit und alles Mögliche, denken aber ganz, ganz viele Menschen auch, wow, das kann ich, das ist ja einfach. Mhm. Und ne, mit dieser Sängerin, mit diesem Girl in Red Album und so, da ist dann quasi wie so ein Diamant, ne, der dann sich ausbreiten kann, sag ich mal so. Aber du hast halt auch ganz, ganz, ganz viel Mist.
Ja, so. Absolut so. Aber ich denke auch immer, so Dinge haben auch ihre Berechtigung, irgendwie da zu sein, so, ne? Also ich denke so, ich glaube, manchmal kann man Dinge halt, oder selten, glaube ich, kann man Dinge nur so oder so sehen, ne? Alles hat seine Vor- und Nachteile, so, ne? Und grundsätzlich irgendwie finde ich es cool, dass du irgendwie mit ein paar Klicks irgendwie hast dir drei Tutorials angeguckt, so, und kannst im Prinzip ein Album produzieren, so. Klar kann man irgendwie sagen, ja, das ist irgendwie doof und da gibt's halt total viel Müll. Sicherlich, so, ne? Aber vorher gab's auch eine Menge Müll und der war krass erfolgreich und hat's nicht verdient. So, also von daher, ich meine, die meisten, wenn du die anguckst, irgendwie super viele Artists oder so von früher, und da rede ich jetzt so 70er, 60er, 50er, so, ne, die irgendwie super erfolgreich waren, so, ne, das waren halt Sachen, ist die Frage, hätten die sich irgendwie in der heutigen Zeit so durchgesetzt? Wahrscheinlich nicht, so, ne, weil es da einfach darum ging, wer hat halt auch Zugang zu Sachen und wer hat die nicht, ne, und irgendwie auch mit dieser ganzen Cloud-Rap-Geschichte kann man irgendwie halten, was man will, so, aber die haben den ganzen Rap-Market total verändert, so, ne, weil halt irgendwie jetzt jeder Depp sich zu Hause hinsetzen konnte und konnte Beats produzieren, so, und konnte ein bisschen was draufmurmeln und zack, hast du irgendwie einen Song, so. Klar kann man das blöd finden, aber die Tatsache ist halt einfach, Leute, die das blöd finden, sind, glaube ich, einfach nur Leute, die keinen Bock auf die Konkurrenz haben, weißt du, und ich denke so, im Endeffekt, also ich selber als Künstlerin, so, ne, sehe es halt auch einfach so, im Endeffekt setzen sich jetzt, glaube ich, auch einfach Dinge durch, die es halt auch bringen. Und klar haben viele Sachen auch mit Algorithmen zu tun und bla, und das ist natürlich nicht so einfach. Aber ich denke, es ist schwerer geworden. Aber ich denke nicht, dass es unbedingt negativ ist. So, mich inspiriert das irgendwie, dass ich so viele, gerade ich habe das Gefühl, ich werde mehr inspiriert irgendwie von jungen Menschen, also von Menschen, die jünger sind als ich, ne, weil ich so denke, krass, so, das hat mich dazu inspiriert, irgendwie auch jetzt meine eigene Musik zu machen, genau auf die gleiche Art und Weise, obwohl ich die Möglichkeiten hätte, Dinge auch ganz anders zu machen, weil ich habe irgendwie auch die finanziellen Mittel, ich habe die Kontakte, ich, klar hätte ich ins Studio gehen können und da aufnehmen und bla, hätte ich alles machen können. Ich habe mich aber absichtlich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich will diesen Weg auch so gehen. Ich will Dinge mal für mich alleine machen und nicht irgendwie darauf vertrauen, dass es andere Menschen gibt, die machen das schon, dass das schick klingt. So, ne? So, ich habe das für mich gemacht. Und ja, es ist nicht perfekt, aber das war auch nicht der Anspruch, es perfekt zu machen, sondern es war der Anspruch, dass ich es gemacht habe. So, und das, finde ich, ist eine super coole Geschichte. Und sicherlich, alles hat auch Nachteile. So, aber grundlegend finde ich das irgendwie erstmal eine coole Sache. Ich finde das irgendwie sehr inspirierend. Man hat einen Zugriff irgendwie auf so, so viele Dinge irgendwie, die am anderen Ende der Welt irgendwie passieren. Wenn man sich auch so eine Sachen anguckt, wie dieser ganze Afrobeat-Hype zum Beispiel, muss man ja auch einfach mal so sagen, der jetzt, ich glaube, immer noch nicht wirklich abgeflacht ist, aber ja vor ein paar Jahren irgendwie so angefangen hat. Das war krass. So, ne, auf einmal hast du Haufen Artists irgendwie aus Ghana und aus Nigeria, die riesen Shows spielen, deren Songs irgendwie überall laufen, im Radio und bla. Das wäre vorher undenkbar gewesen, dass sowas passiert. Weil es nämlich nicht mehr nur noch darum geht, kommst du aus einem Land, wo du viele Möglichkeiten hast und viel Geld hast, ne, dass du dann die Möglichkeit hast, überhaupt irgendwie dieser Welt zu zeigen, was du machst, sondern du brauchst das nicht mehr. So. Und das finde ich gut.
Vielleicht muss man auch ein bisschen nochmal die Differenzierungsschere reinknallen, was die verschiedenen Arten angeht. Ne? Also ich sag mal so, in der Musik, bei so, ja, ist das vielleicht auch eher positiv vorzuheben, die Aspekte, die du gerade genannt hast, muss ich jetzt ja nicht nochmal wiederholen. Mhm. Aber gerade zum Beispiel bei dieser Sache, dass jeder selber Nachrichten produzieren kann, das sehe ich wiederum. Mit, da kommt viel Bullshit und da kommen auch viel gefährliche Sachen rum, ne, dass du quasi da auch viele Leute erreichst. Ich nenne hier nur Reitschuster, einer der umstrittensten, also Journalisten, riesigen Anführungszeichen gesetzt, der meiner Meinung nach wahnsinniges Gefahrenpotenzial auch in sich trägt, mit was er da und wie er das sagt. Also diese Möglichkeiten, Dinge auch umzusetzen oder auch, es hat ja schon lange begonnen, ne? Also auch mit den eigenen Blogs, ne? Mit den eigenen Websites und mit der Musik und mit Spotify, mit diesen Programmen und so weiter. Das ist ja nur so eine Fortsetzung davon. Es ist nicht schlimm, wenn es, überhaupt gar nicht, wenn es, keine Ahnung, 1000 Millionen Songs gibt, ne, wo Leute sagen, okay, das ist ein super Song, das ist nicht so ein guter super Song, setzt sich durch, das inspiriert mich. Aber es ist schlimm, wenn es 1000 Millionen verschiedene Wahrheiten und Realitäten gibt, die alle nicht mehr miteinander klarkommen. Ja. Ne? Und das ist so ein bisschen auch in diesem ganzen Spektrum dieser Globalisierung, was natürlich auch Corona und die Pandemie dann auch vorangetrieben hat, auch, wie soll ich sagen, ja, auch spannend. Ne? Und bei solchen Dingen wie auch zum Beispiel Lyrik oder Schriftsteller, Steller, oh Gott, ich beklinge schon wie meine Mutter oder ältere Menschen, die immer so... Schriftsteller und Schriftstellerinnen, also ne, was da auch alles ist, das ist super, dass auch Menschen, die kreativ sind, ne, und niemals von einem Verlag genommen werden oder vielleicht auch journalistisch sehr gute Arbeit machen, aber kein Studium da gemacht haben. Ja, also deswegen meine ich auch wirklich mit diesen differenziert betrachten, weil nicht alles, was online ist, auch nicht alles, was bei YouTube ist oder bei anderen Sachen ist, ist natürlich halt gut. Und das Wichtige ist, vielleicht trifft das den guten Punkt. Dieses damit umgehen und dieses richtige Einordnen. Und theoretisch ist auch für alle, gerade was jetzt in der Musikbranche angeht, eigentlich genug vom Kuchen da. Es muss nur gerechter verteilt werden, ne? Und wenn es da zum Beispiel diese Direktbezahlmöglichkeiten gäbe, dass Spotify die Songs, so die Musikschaffenden direkt bezahlt, die ich auch höre, das wäre natürlich wahnsinnig toll.
Ne? Auf jeden Fall.
So, und bei diesen anderen Sachen und Seiten denke ich aber auch noch, das muss man vielleicht auch nochmal differenzierter betrachten. Ich meine zum Beispiel Filmbusiness ist das ja genauso. Theoretisch können wir alle, ne, wie auch in der Musikbranche, sagen, wir nehmen uns eine Kamera oder wir nehmen uns ein Handy und machen einen Kurzfilm.
Ja,
richtig. Ohne, dass wir an eine Filmakademie gehen müssen oder was auch immer. Also das ist auch toll. Ich sehe das auch. Aber ich sehe das auch, was das in gewissen Blasen und Bubbles so machen kann. Und ich finde es auch interessant, wie sich das demnächst strukturieren wird. Ich bin auch super dankbar bei YouTube, dass Leute alle möglichen Anleitungen da reinstellen. Und dass, wenn ich was lernen will, ne, dieses Wissen auch teilen, dass ich das ganz schnell machen kann. Das ist großartig. Aber genauso brauche ich nicht noch irgendeine Scheiße über eine 24-Stunden-Challenge oder irgendwelches anders abgefucktes Gedankengut oder dass das halt genutzt wird, natürlich, weiß ich, um Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ne? Also das ist halt echt schwierig irgendwie. Ne?
Ich gebe dir recht so, ne? Aber ich glaube halt irgendwie auch gleichzeitig ist so, also ich meine, auf der einen Seite gibt es genug Leute, die sagen, eigentlich sind wir alle noch nicht bereit für das Internet, so, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, das ist auch so, weil wir als Gesellschaft eigentlich ja mit etwas wachsen, während es schon da ist, um es mal so zu sagen. Das ist eher ungünstig manchmal, aber so sind Dinge einfach auch immer gewesen. Ne? Und ich glaube, dass sich das auch noch mal in den kommenden Jahrzehnten sehr verändern wird, ne, im Vergleich zu wie es jetzt ist. So, ne? Und gleichzeitig denke ich aber auch eben, dass sich oft Menschen halt einfach auch bedroht fühlen von Sachen. Und auch wenn es eben um so Berichterstattung zum Beispiel geht. So, ne? Ich gebe dir da recht, da gibt es auf jeden Fall irgendwie Situationen, wo das super schädlich und super gefährlich ist zu 100%. Da gibt es auch momentan nicht wirklich gute Möglichkeiten, das zu kontrollieren und zu sanktionieren. Definitiv. So, auf der anderen Seite, finde ich, kann man sich halt aber auch nicht als öffentlich-rechtliche Medien hinstellen und zu tun, als hätte man hier den Anspruch auf Wahrheit gepachtet. So, weil die Tatsache ist, dass an vielen Stellen ist es keine Wahrheit. Und ich weiß, dass irgendwie Leute, dass es Menschen gibt, die jetzt irgendwie der Meinung sind, ich klinge wie eine Verschwörungstheoretikerin, aber ich möchte das gerne an einem jetzt gerade auch sehr aktuellen Beispiel, worüber ich gerne heute reden wollte, auch mal festmachen.
Und also zwar, ist es Zeit für die What the fuck
Moment. Genau, es ist genau. What the fuck? Geht los.
Sind so Welt, lass mich nur. Okay. Ich glaube, eigentlich sind die cool.
What the fuck?
Wie schockierend. Das war das so schockierend.
Das ist super schockierend.
Favorite Moments.
Richtig. Und zwar, einer der größten What the fuck Moments in den letzten Tagen oder Wochen ist für mich der 1. Mai. Und ich finde, ne, der Tag irgendwie der ArbeiterInnen, und es ist halt einfach was, wo ich war zu der Zeit ja in Dresden und nicht in Berlin. Und es gibt ja immer die große revolutionäre 1. Mai-Demo, am 1. Mai, logischerweise. Und ich wäre da hingegangen, wenn ich in Berlin gewesen wäre. War ich aber nicht. Ich war in Dresden. Das heißt, was habe ich mitbekommen? Ich war bei meinen Eltern auf dem Sofa am 1. Mai und habe Fernsehen geguckt. Und ich war schockiert. Ich war schockiert von dem, was dort erzählt wurde, weil parallel dazu ich ja eben auch über verschiedenste Kanäle und über Menschen, die ich persönlich kenne, die bei dieser Demo waren, erfahren habe, was da abgegangen ist. Und das hat sich einfach fast zu 0% mit dem gedeckt, was in den öffentlich-rechtlichen Medien darüber berichtet wurde. Und das war was, ich gucke ja wenig noch öffentlich-rechtliche Medien, muss ich auch ehrlich mal zugeben, so, weil ich habe kein Fernsehen, keine Ahnung, so, ich gucke sowas nicht großartig. Und war echt schockiert, wie das so auseinandergehen kann. Weil Tatsache war, ne, ich skizziere das ganz kurz mal. Die Aussage im Öffentlich-Rechtlichen war, dass, ich kann jetzt nur über Berlin sprechen an der Stelle erstmal, ne, Ausrichtung war diese, dass es hieß so, naja, ist wie jedes Jahr, 1. Mai, sind die ganzen linken Krawallidioten auf der Straße, die Polizei, die hat da ja mal richtig viel zu tun, so, ne, weil die werden ja da immer mit Steinen beworfen und da brennen ja immer Autos in ganz Berlin und das ist ja mal alles ganz schlimm. Naja, und jetzt dieses Jahr zum 1. Mai kam ja noch Corona dazu. Naja, und da haben sich halt Leute nicht an Corona gehalten und die wurden ja mehrfach darauf hingewiesen. Naja, und dann musste der Veranstalter irgendwie die Demo dann irgendwie nach schon nicht allzu langer Zeit dann quasi auflösen. Realität dazu, ne? Wie gesagt, von Menschen, die ich kenne, die da waren und die Organisation, die ich im Vorhinein mitbekommen habe, was ich im Nachhinein mitbekommen habe, ist erstens, was an keiner Stelle erwähnt wurde, war, dass diese revolutionäre 1. Mai-Demo dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte der revolutionären 1. Mai-Demo in Berlin von einem Bündnis von migrantischen Bewegungen diesmal geleitet wurde und angemeldet wurde. AKA, komplett andere Ausrichtung als in den Jahren davor, Punkt 1. Punkt 2, es waren 25.000 Menschen auf der Straße, was mehr ist, als jemals bei dieser Demo auf der Straße war. Dinge, die nicht erwähnt wurden. Dass dort extrem viele Menschen, auch Familien, Kinder und Ähnliches auf der Straße waren. Extrem viele MigrantInnen auf der Straße waren, was vorher auch nie der Fall war, auch ignoriert. So, was ist passiert? Passiert ist, dass sie dort, wo sie gestartet sind, am Hermannplatz, was passiert ist, ist, dass die Polizei von Anfang an auf Krawall ausgerichtet war, die Demo eingekesselt hat, so dass die erstmal ewig nicht losgekommen sind, so. Dann sind die irgendwann losgekommen, dann sind sie am Rathaus Neukölln vorbei, wo gerade eine riesen Baustelle ist, wo es super eng ist, wo sie wieder eingekesselt wurden, so dass sie die Abstände nicht mehr einhalten konnten, weil sie von der Polizei eingekesselt waren. So, daraufhin hat die Polizei gesagt, na, das geht ja nicht, ihr könnt die Abstände nicht einhalten, so, das geht ja alles überhaupt gar nicht und hier gibt's ja Gewalttäter. Diese Gewalttäter waren größtenteils Rechte, die sich unter diese Demo gemischt haben, was bekannt war, weil das bekannte Rechte sind, die sich unter solche Demos, dazu gibt's Fotos, Leute haben die gesehen, das ist dokumentiert, hat niemand was gesagt. So, die Polizei selbst hat gesagt, ja, die Leute haben schon größtenteils alle ihre Masken getragen, gar kein Problem, so. Aber dann frage ich mich jetzt so, wie ist das denn jetzt passiert, dass jetzt auf einmal diese Demo angeblich von den Veranstaltern aufgelöst, stimmt nicht, Polizei hat sie aufgelöst, ne? Auch so kleine Details, die man kurz mal verändert hat, die Polizei hat sie aufgelöst aufgrund dessen, dass es angeblich gewalttätig war, obwohl sie sich selber widersprochen hat im öffentlichen Rechtlichen, gesagt haben, die meisten waren ja friedlich und eigentlich haben fast alle Masken drauf getragen, verstehe ich nicht, warum dann daraus gemacht wurde, so, ja, keiner hat sich an irgendwelche Regeln gehalten, alle haben randaliert und deswegen ist das ein Grund, was nämlich auch passiert ist, dass die Polizei in Trupps von 20 in die Menge gerannt ist und Leuten einfach wahllos auf die Fresse gehauen hat. Eine Freundin von mir stand neben einer jungen Frau, die einfach niedergerannt wurde von der Polizei, die nichts getan hat. Die stand einfach nur da und die Polizei ist direkt auf sie losgegangen. So, es gab Festnahmen, es gab über 300 Festnahmen auf dieser Demo, wovon mehrere hundert Menschen jetzt eine Anzeige haben, unter anderem Veranstalter. Veranstalter wurden von dem Lauti runtergeprügelt von der Polizei bei einer öffentlich angemeldeten, korrekten Demonstration in Deutschland. Weißt du, das sind alles so Dinge, wo ich denke, nichts davon wurde an irgendeiner Stelle erwähnt. Dass Tränengas teilweise gegen Kinder eingesetzt wurde, wurde nicht erwähnt. Und das sind Sachen, wo ich denke, ganz ehrlich, öffentlich-rechtlicher, dann frage ich mich irgendwie so ein bisschen, weißt du, wo ist denn das mit der Wahrheit? Weil offensichtlich ist das nicht, wurde einfach ein riesengroßer Teil dieser Realität nicht mal annähernd abgebildet. Weißt du, und wenn sich dann irgendwie hingestellt wird und sagt, ja, in Berlin brennen ja jetzt die nächsten Tage auch noch ein paar Autos. Also das Ding ist, erstens habe ich kein einziges Bild, auch nicht im Öffentlich-Rechtlichen, von irgendeinem brennenden Auto gesehen. So, noch war ich irgendwie hier ja auch in Berlin dann die Tage danach, in unter anderem auch an den Orten, wo die Demo stattgefunden hat, wo nichts unordentlich war, wo kein Auto gebrannt war, wo nichts war, frage ich mich so, wo ist denn das alles? Weißt du, und das sind Sachen, die machen mich einfach wütend, wenn auf der anderen Seite Leute dann sagen, naja, nö, aber hier was irgendwie da irgendwelche komischen Linksradikalen im Internet erzählen, so, das ist ja totaler Bullshit, weil in der Realität war es ja so und so. Wo ich so denke, wo sind die Belege für die Realität? Weil ich habe keine von diesen Bildern, die angeblich dort passiert sind, habe ich auch gesehen im Öffentlich-Rechtlichen. Ich denke, sie haben es gut dokumentiert. So, dann frage ich mich, wo die Dokumentation ist. Und die Dokumentation, die es gibt, so, sind eben die Bilder, wie auf einer angemeldeten Demo Leute vom Lauti runtergeprügelt werden. So, und das sind Dinge, die machen mich richtig hart wütend. Die machen mich wirklich wütend, weil ich so denke, so, das hat nichts irgendwie damit zu tun, dass irgendwelche Linksradikalen, weißt du, da irgendeine Realität darstellen wollen, die so nicht war, sondern die Tatsache, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihren Job scheinbar nicht ordentlich gemacht haben. Dass Leute dort nicht geschützt waren. Dass Leute nicht auf einer angemeldeten Demo dort rumlaufen konnten. Parallel dazu übrigens gab es eine Querdenker-Demo in Berlin, komplett ohne Masken, die durch halb Berlin gelatscht sind, wo niemand irgendwie niedergeprügelt wurde. Also da ist nichts passiert. So, obwohl die Polizei selber sagt, ja, die haben sich eigentlich fast alle an die Regeln gehalten irgendwie bei der revolutionären ersten Mai-Demo. Ja, okay, bei der Querdenker-Demo hat sich niemand an die Regeln gehalten, ist nichts passiert. Weißt du, wo ich so denke, das verstehe ich nicht. Und gleichzeitig wird gesagt, naja, aber man muss ja auch mal ein bisschen, die Polizei hat es ja auch nicht einfach und die machen ja auch nur ihren Job. Wo ich denke, ach so, so sieht der aus. Dass man das Gefühl hat, man kann irgendwie auf vermeintlich Linksradikale irgendwie draufprügeln irgendwie, während offen Rechte irgendwie Holocaust-Leugner irgendwie durch Berlin spazieren, ohne dass da irgendwie irgendwas passiert. Und das, also tut mir leid, dass ich jetzt auch so viel Raum einnehmen muss dazu, aber es macht mich richtig arschwütend einfach.
Ja, ich verstehe, dass sich das wütend macht. Und da gebe ich dir auch recht. Also auch meine Differenzierung mit den Medien, das war vorhin auch wirklich nicht so gemeint, dass ich die Öffentlich-Rechtlichen da pro forma in Schutz nehme, auf gar keinen Fall. Sondern da ich eher da die Gefährdung sehe, wenn dann Leute eben diese Verschwörungstheoretiker verbreiten oder sich auf Quellen berufen, die wie Russia Today oder so. Mhm. Ne? Und aber ja, diese einseitige Berichterstattung, also ich kann das auch bestätigen. Ich folge auch einer auf Instagram, die auch Insta-Stories von dieser Demonstration geteilt hat und auch währenddessen auch das bestätigt hat, was du auch hier gesagt hast und auch gesagt hat, ja, einkesseln und so weiter, wir kommen ja gar nicht raus. Ja. Das ist schon krass und ja, da frage ich mich auch, wo ist da die Berichterstattung auf alle Fälle, dass die Polizei bei Corona und Querdenker-Demos von Corona-Leugnern kaum eingeschritten ist. Ja, es gab wenige Demonstrationen, wo das so war. Ja. Nicht alle waren so, aber wenige. Das haben aber tatsächlich auch viele Medien, aber eher unabhängigere Medien, berichtet so. Volksverpetzer war da auch dabei, die waren ja auch bei diesen ganzen Demos vor Ort. Ne? Also ich will damit sagen, das ist auch wirklich eine Sache, wo man, und das haben wir auch hier schon besprochen, das ist so offensichtlich, also wirklich so massiv offensichtlich, dass, wie soll ich das sagen, dass bei Demonstrationen, die ins linke Spektrum eingeordnet werden, wobei man wirklich ganz, ganz klar jetzt mal sagen muss, was ist denn links? Also richtig. Was ist denn jetzt links in dieser Gesellschaft? Und das haben auch schon viele Leute, das sind nicht wir die Einzigen, die da aufmerksam drauf geworden sind, gesagt, Leute, wenn es als links gilt, sich für Menschenrechte einzusetzen.
Richtig.
Und für Gerechtigkeit, ja, sorry, also, ich hasse das auch, weil dann immer so getan wird, als wie, und ich würde mich auch als links bezeichnen, aber wo ich denke, okay, hört auf mit diesen scheiß Narrativen, ich habe hier nicht, keine Ahnung, Stalin auf meine Brust tätowiert, also, what the fuck, ne, ja. Und genau so ist das dann aber, dass da ganz viel, also ich, von Menschen, die offensichtlich rechtes Gedankengut äußern, muss man sich ganz oft immer in der Vergangenheit anhören, ich bin ja kein Nazi, aber, das wird mir wohl noch sagen dürfen, ne, ja, genau. Das und das. Aber wenn man dann sagt, okay, ich gehe auf so eine Demonstration oder ich setze mich für Leute ein, dass sie nicht ertrinken mitten auf dem Meer. Richtig. Keine Ahnung. Oder. Da gibt es so, so viele Beispiele.
Ja.
Wo man auch wirklich sagt, okay, Leute, das geht nicht. Also das ist so, dieses Hufeisendenken ist so ausgeartet. Und so ja, Bullshit. Eben. Ja, richtig. Als würde man die ganze Zeit rumrennen und Leuten und Autos anzünden. Also, totaler was soll Bullshit. Das?
Und diese Hufeisentheorie, ne, das ist mir auch ganz wichtig zu betonen. Diese Hufeisentheorie, die gibt's ja schon lange. So. Und die Tatsache ist, das ist auch eine Praktik aus dem Dritten Reich. Na? So. Und auch vorm Dritten Reich wurde diese Hufeisentheorie irgendwie rangezogen, um Kräfte, die sich für Demokratisierung eingesetzt haben, zu unterdrücken im Keim. So. Und das sind Dinge, wenn Leute mit sowas ankommen, da wäre ich ganz vorsichtig. Weißt du? So, sich irgendwie so zu äußern, mit links ist genauso schlimm wie rechts. So, ich denke, ah ja, im Dritten Reich wärst du auch neben Hitler gelaufen, ganz ehrlich. So, sowas kotzt mich einfach an und macht mich einfach arschwütend. Und jetzt kommt ja eben auch noch dazu, dass wir jetzt auch noch den Tag der Befreiung hatten, ne? Jetzt am Samstag. Und auf der Demo war ich. Und das war super krass, weil einfach meine gesamte Familie sich richtig Sorgen gemacht hat, dass ich auf diese Demo gehe. Warum? Weil die Demo schon von den Medien und auch von der Polizei schon als so Nachfolgedemo zum 1. Mai gehandelt wurde. Und deswegen alle schon die Angst hatten, dass es halt wieder so schlimm eskaliert. Und meine Mutter, auch ein gutes Zitat von meiner Mutter, war dann so, also ich will dich nicht im Krankenhaus abholen müssen, aber wenn ich dich von der Polizeistation abholen muss, dann bin ich stolz auf dich, Kind. So. Und ich dachte so, ja, ganz im Ernst so. Weißt du, wenn du dann auf so eine Demo gehst, die halt korrekt angemeldet ist, wo alle Leute sich an Regeln halten und du trotzdem damit rechnen musst, dass die Polizei dich niederprügelt, dann frage ich mich, was das für eine Demokratie ist, bitte. in der wir leben. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und im Endeffekt war es irgendwie auf der Demo relativ ruhig. Es gab ein paar Momente, wo die Polizei versucht hat, einzelne Leute rauszuziehen. Dann aber zu viel Gegenwind kam, sodass sie es nicht durchsetzen können. Aber ich habe jetzt im Nachhinein heute auch gelesen, dass eine der Personen irgendwie, die als Zeugin quasi auch dabei stand, als es zu so einer Verhaftung kommen sollte, wurde im nächsten Moment dann, als die Demo zu Ende war, doch noch relativ brutal von der Polizei festgenommen. So, was ich auch krass finde. Aber Dinge, die halt passiert sind. Aber grundlegend war die Demo relativ ruhig. Was ich schön fand, vielleicht so als nochmal was Positives, auf der Demo bei der Schlusskundgebung jetzt am 8. Mai hat eine Person gesprochen. Ich weiß leider nicht mehr genau, von welcher Organisation sie war. Aber das war die Nadine aus dem Osten. Und die hat hat sie auch so, sie hat gesagt, ja, man hört schon, dass ich so ein kleines Ossi-Kind bin. Ich dachte so, nee, hat keiner mitgekriegt. So richtig cool. Und die hat irgendwie für wohnungslose Menschen gesprochen. Ich weiß nicht, zu welcher Organisation sie gehört. Und die war so geil, weil die hatte richtig krasses Wissen, hatte aber so eine Art und Weise zu reden, so dass es nicht so hochtrabend ist, sondern Leute das auch verstehen. Und bester Satz, den sie einfach rausgehauen hat, war einfach so, ja, also hier, ne, 8. Mai heute und so, ne, hier Tag der Befreiung, ist ja auch schön, ne, so befreit zu sein. Aber grundlegend so haben wir halt immer noch Nazis in Sicherheitsbehörden. Und that's a fact. So, du warst einfach so, yo, Bitch, so ist halt so, ne? Und es war halt einfach, die war so cool. Und die meinte dann zwischendurch, hat sie auch gemeint so, ja, die Polizei, die versucht uns zu zerschlagen, aber wir werden die Polizei zerschlagen. Das war so süß, weil sie auch einfach in so mega krass Ossi-Dialekt irgendwie gesprochen hat. Ich fand's so sympathisch. Die war halt so cool und war halt immer wieder so, ja, wir sollten uns nicht unterkriegen lassen und es ist wichtig, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und nicht nachzugeben und nicht einfach nur, weil jemand eine Uniform trägt, davon auszugehen irgendwie, dass es ein guter Mensch ist. So. Und das, finde ich, sind einfach so Sachen, die halt extrem wichtig sind irgendwie, dass zum Tag der Befreiung eben auch darauf hingewiesen wird. Die Demo hieß, ne, ihr seid keine Sicherheit. Da ging's eben auch eben um Nazis und Rassismus in Sicherheitsbehörden. Und ich finde das halt einfach ein super wichtiger Punkt, das zu sehen. So, ne? Ist schön, so befreit zu sein. Aber gleichzeitig muss man halt auch hingucken irgendwie, wo werden Praktiken weiterhin irgendwie gemacht? Wo gibt's weiterhin irgendwie Nazis in der Polizei und in anderen Sicherheitsbehörden? Das kann halt einfach nicht sein. Ne? Und da würde ich mir halt zum Beispiel an so einer Stelle irgendwie auch ganz oft irgendwie auch mehr Rückenwind von den Öffentlich-Rechtlichen halt wünschen. Weißt du, die so eine Sachen auch mal aufgreifen, die auch mal irgendwie Sachen zeigen, irgendwie, die auf so einer Demo gesprochen werden. Weißt du, so, um zu hören, was Leute da eigentlich sagen. Weißt du? Und nicht, dass es einfach nur so ist, so, ja, Bullen kloppen ist geil, sondern dass irgendwie darum geht, so, dass es auch fundierte Aussagen von Menschen, die jeden Tag sich dafür einsetzen, irgendwie, dass diese Gesellschaft sicherer wird für alle. Warum höre ich das nicht in den Öffentlich-Rechtlichen? Weißt du, das frage ich mich halt. Warum gibt man dafür keinen Raum? Das finde ich nicht fair.
Also es wirkt halt auch so, als wenn dieser Polizeiapparat, ein Sicherheitsapparat, grundsätzlich erstmal frei von jedweder Kritik gelassen. Also da wird keine Kritik so richtig rangelassen. Und wenn dann die Kritik kommt, ja, dann kommt aber das Argument, ja, du bist ja links und hier ACAB und bla, wo ich so denke, okay, voll gute Differenzierung, ne? Und man kommt und sagt, hier, wie kann sich dieser Mensch da spontan entzünden in der Zelle, ne? Wie kann das passieren? Und mit wirklich Fallbeispielen kommt. Richtig. Und was mir, und dann wird immer so Schulter gezuckt und gesagt, das sind Einzelfälle, ne? Und das genau. Verstehe ich auch nicht. Dass dann man schnell abgekanzelt wird nach dem Motto, ja, ist hier Bullenhass oder so, wo ich denke, nein. Mhm. Mir ist doch total klar, dass in der Polizeibehörde, ja, auch Menschen vielleicht sitzen, die damit, ne, die wirklich helfen möchten und die und die nicht auf Demos einprügeln. Das ist mir total klar, aber mir ist auch klar, und das müsste eigentlich allen auch klar sein, dass sehr viele Menschen, die sich für so eine Behörde interessieren, auch sehr gerne Gewalt ausüben. Ja. Und das ist ja auch und vor allem bei diesen linken Demos ist das so, das ist aber auch bei Fußballspielen auch oft so, ja, dass die Beamten da auch sehr angestachelt, ne, da reingehen. Ja. Und das kann davon halt nicht wegwischen, dass so ist. Und das was noch eigentlich viel erdrückender ist es dann, wenn man von Fällen hört, wo sich Polizisten und Polizistinnen in den eigenen Reihen dafür eingesetzt haben, für Aufklärung, gerade auch beim NSU-Prozess und so weiter.
Richtig.
Sind die diffamiert worden,
genau.
Innerhalb von den Polizeikreisen.
Werden direkt mundtot gemacht. So.
Genau, richtig. Ja. Und das darf man wirklich nicht wegwischen. So, ja. Das muss man wirklich, wirklich sehen. Und auch bei diesen Demos... und das ist ja wieder gut, dass es Internet gibt und Media und jeder eine Kamera bei sich hat. Ja. Wenn da Leute kommen und halt diese GIFs oder kleinen Videos teilen und sagen, hier, eindeutig Polizeigewalt. Das war absolut ohne jegliches Verhältnis. Und das dann natürlich ein Polizeisprecher sagt, ne, ja, nee, also heute kam gar keine Ausschreitung. Und man sagt, hier, look, ja, da. ne, und dann ist für mich aber auch nicht klar, dass dann auch Leute, ich meine, wir müssen akzeptieren in der Demokratie, dass es auch sehr konservative Kräfte gibt. So, die wird es immer geben. Es wird auch die Liberalisten geben, es wird die Linken, das ist halt so. Aber ich kann auch nicht verstehen, wie jemand, der konservativ ist, und vielleicht selbst in vielen Punkten nicht meine Meinung teilen würde. Hm. Und wo man so ein Video sieht, wo man sagt, okay, alles klar, wie würdest denn du reagieren, wenn das jemand wäre, den du kennst? Oder wenn du selber so behandelt werden würdest? Fändest du das denn gut? Mhm. Ne? Also, dass man da irgendwie, wie soll ich das sagen, da muss man doch auf einen kleinen gemeinsamen Nenner kommen und sagen, das Ziel sollte doch sein, egal wie man zur Polizei steht, aber zumindest, dass niemand sich davon bedroht fühlen sollte.
Richtig.
Ne? So, vor allem wenn ich dieses Recht der Demonstrationsfreiheit auslebe. Eben. Ja, und dann kommen die Querdenker, die dann immer, wir wurden hier, ist jemand ein bisschen geschubst und so. Man denkt, wow, okay. Mhm. Ja, also das ist wirklich krass. Und da sollte man sich wirklich sensibilisieren dafür. Das ist tatsächlich ein Problem, was sich auch, da hat die Nadine aus dem Osten total recht. Was auch, was mir hier gesagt haben, diese Zeit aus der Nazi-Zeit, dieses Denken, das ist eben, wie soll ich das sagen, noch davon geprägt. Es ist einfach so.
Richtig. Man muss einfach irgendwie, ich finde, es geht am Ende, ich finde es jetzt natürlich vielleicht ein bisschen polarisierend, was ich sage, aber das Ding ist, am Ende muss man sich auch fragen, auf welcher Seite der Geschichte man stehen will. Weißt du? So, bin ich halt irgendwie eine Person, die irgendwie einfach alles akzeptiert hat und weggeschaut hat? Oder bin ich eine Person, die für das eingetreten ist, irgendwie, dass Menschen sicher hier leben können? So, und ich finde, das ist eine Entscheidung. So, und es ist auch eine Entscheidung, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und sich mit Dingen irgendwie zu beschäftigen und eben nicht wegzuschauen. Und ich verstehe es nicht irgendwie, wie man wegschauen kann und sagen kann, wieso bei der Polizei ist alles tutti-frutti, wenn wir gerade NSU 2.0 haben, irgendwie, der gerade erst letzte Woche schon wieder aufgeflogen ist, irgendwie, dass es Kontakte in rechte Netzwerke gibt, irgendwie von Polizisten aus Berlin-Neukölln. Weißt du, während in Neukölln irgendwie regelmäßig Autos brennen und zwar nicht von Linken, so, weißt du, ausgelöst, sondern von Rechten, die irgendwie 100 Meter von der Polizeiwache entfernt irgendwie kein Problem irgendwie einfach mal einen Laden und ein Auto abfackeln von türkischen Mitbürgern. Weißt du, wo ich so denke, wie kann das sein? Ja, das kann sein, indem Polizisten nämlich absichtlich wegschauen, weil sie nämlich selber mit involviert sind. So, und das sind Dinge irgendwie, die wollen Leute nicht hören, weil es ihr Weltbild irgendwie erschüttert, weil sie denken, wieso, die Polizei ist doch hier, um uns zu schützen. Ja, die Tatsache, sie ist hier, um uns zu schützen, aber die Frage ist, wer ist uns? So.
Ja, wäre es uns, ja. Und mit dieser, als letzten Satz da so noch mit dieser NSU-Geschichte, ja, die wurde ja ganz schnell abgetan nach dem Motto, oh, wir haben jemanden gefunden und nach dem Motto so, aha, und wie konnte der an die Adressen kommen? Mhm. Hallo?
Richtig.
Ja, der hat sich bei Behörden ausgegeben.
Mhm. Klar. Also,
okay,
das alles geht ja ganz klar. Einfach.
Richtig. Ich werde, ne, also Leute haben da auch sehr treffende, aber sehr traurige Sachen zugleich getwittert. Und zwar, wenn ich bei meinem Telefonanbieter anrufe, muss ich meine PIN, meine Kennung nennen und mein Geburtsdatum, bevor ich überhaupt irgendeine Auskunft kriege oder was. Und der sagt, hallo, ich bin der Peter. Ich hätte gerne mal von folgenden Menschen die Adresse. Ja. Für was? Als würde ich uns verarschen. Also das ist super absurd. Okay, mein WTF-Moment. Wird jetzt ein harter Cut, aber wir sind ja auch bekannt als Podcast der harten Cuts permanent.
Auf jeden Fall.
ist über ein Celebrity. Und zwar über Sharon Stone, die durch Basic Instinct sehr berühmt geworden ist.
Mhm.
Und Sharon Stone hat ihre Biografie, doch könnte man schon irgendwie sagen, The Beauty of Living Twice rausgebracht. Und da wurde im Spiegel das kurz vorgestellt. Und einige Sachen haben mich extrem erschüttert, wirklich. Also das war wirklich what the fuck, was sie da als Auszüge präsentiert haben. Und zwar schreibt Sharon Stone darüber, dass 2011 sie eine OP hatte und da wurde ihr in der Brust ein gutartiger Tumor entfernt. Mhm. Und die ist danach aufgewacht und hatte mal größere Brüste.
Was?
Ja. Der Arzt hat hier ohne ihr Einverständnis ihre Brüste vergrößert, weil er sagt, es würde ja besser zu ihrem Hüftumfang passen.
Oh mein Gott. Das ist ja crazy. Hat sie ihn verklagt?
Nein, das weiß ich nicht. Also das sagt sie vielleicht in dem Buch auch noch, aber das waren die Auszüge so kurz. Aber sie beschreibt da auch ihre Machtlosigkeit bei vielen Empfindungen, auch in dieser ganzen Hollywood-Branche. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und in der einen Szene, die wahnsinnig berühmt ist, das ist die Szene, wo sie quasi in dem Polizeirevier sitzt und nichts unter dem Kleid anhat und ihre Beine überschlägt. Mhm. Ja. Und das ist ja eine der bekanntesten Filmszenen mit ever der letzten Jahrzehnte gewesen.
Mhm.
Und sie hat erzählt, dass der Regisseur zu ihr gesagt hat, dass man das nicht sieht im Film. Also dass das quasi zwar suggeriert wird, aber dass man sie keine Angst hat, dass nichts von ihren Geschlechtsteil, was auch immer, geteilt, da zu sehen sein wird. Und wir alle wissen, es war nicht so.
Mhm.
Ja, und das ist halt auch eine Sache, wo sie beschreibt, dass sie da sehr schockiert war, wie da auch mit ihr umgegangen worden ist. Und ja, ich denke, ich meine, stell dir mal vor, du gehst zu einem Arzt, lässt dich operieren, lässt sowas Medizinisches machen, wie einen gutartigen Tumor entfernen. Und dann wachst du auf und hast aber immer größere Brust, Alter.
Also, das ist echt abgefahren. Also, dass sich das jemand traut, ne? Das musst du ja auch erstmal, kannst du dir nicht ausdenken, ne?
Nee, kannst du nicht ausdenken. Und das ist schon sehr, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Mhm. Natürlich wie immer ist die Zeit schon fortgeschritten. Mhm. Ich würde gerne mit dir noch unsere klassischen Empfehlungen in die Welt reingeben. Ja. Ich habe dieses Mal nicht so viel geschaut, weil ich tatsächlich in einem Lernmodus drin war. Mhm. Aber ich habe bei Netflix folgende Serien geguckt, und zwar Yakuza Goes Houseman. Okay. Das ist eine irre Manga-Serie. Am Anfang braucht man ein bisschen, um reinzukommen, aber ich liebe die Story. Die Story ist halt, dass es keine Yakuzas mehr gibt, ne? Die haben sich da aufgelöst und jetzt müssen die halt alle was anderes machen. Und Yakuza Goes Houseman ist quasi Programm. Also da ist ein Typ, der hat dann quasi geheiratet, seine Frau oder Freundin. Ich glaube, ist ja auch scheißegal, auf jeden Fall die Frau, mit der zusammenlebt. Die geht halt arbeiten und er bleibt zu Hause und kümmert sich um den Haushalt. Und zwar mit voller Passion. Und das ist richtig krass, weil dann in seinem ganzen Umfeld immer wieder andere alte Yakuzas trifft und das so absurd ist, weil die halt auch alle nicht mehr das machen, was sie früher gemacht haben. Und er aber der unsterbliche Drache genannt wird, weil er mal irgendwie 40 Leute abgeschlachtet hat und jetzt halt wie irre nach Coupons im Supermarkt jagt. Das ist richtig witzig und richtig gut. Dann Die Brücke, Transit in den Tod.
Uhu.
Uraltes Ding. Gibt's bei Netflix aber noch und sind auch einige Staffeln dabei. Wer Killing Eve schaut und den einen Darsteller sehr mag, der quasi als Bindeglied zwischen dieser russischen Geheimoperation Eve vermittelt, der wird ihn auch dort lieben, weil er spielt nämlich da die Hauptrolle mit, unter anderem. Und da geht's um eine Ermittlerin, die autistische Züge hat, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob es gut dargestellt ist oder nicht, da bin ich noch sehr am Überlegen, aber die Krimi-Geschichte ist wirklich nicht schlecht. Es bleibt bis zur letzten Minute sehr spannend, finde ich. Und es beginnt am Anfang damit, dass eine Leiche gefunden wird auf der berühmten Øresund-Brücke, die quasi Dänemark und Schweden verbindet. Und die liegt genau auf dieser Ländergrenze. Und am Anfang denken die so, oh, das ist ja eine Leiche. Und dann am Ende merken die, oh, die wurde in der Mitte geteilt. Und es sind zwei Personen. Ne? Und damit beginnt das Ganze. Also das kann ich sehr empfehlen. Und ist irgendwie auch weird, weil ich glaube, es ist von 2011. Und man fühlt sich da total so wie Throwback, ja, weil die haben noch Handys, die man so, naja, mit Tasten bedienen kann.
Wow, verrückt.
Irre, ja. Oder?
Ja.
Und Love and Monsters muss ich noch empfehlen. Das habe ich auch geguckt auf Netflix. Ein sehr schöner Film, trashig, aber sehr liebevoll gemacht und hält, was er verspricht, sehr unterhaltsam. Love and Monsters.
Cool. Genau, also ich habe jetzt auch mal wieder ein bisschen, bin ich mal zurück ins Netflix-Game gegangen, nachdem mich YouTube jetzt richtig hart nervt. Und ich habe auf deine Empfehlung mir die komplette Teen Mom 2 Staffel reingezogen. Oh mein Gott, I love it. Und ich war einfach nur so, warum gibt's nur Teen Mom 2? So, ich war richtig traurig, als es vorbei war. Aber ja, das habe ich geguckt und erst heute zu Ende geguckt habe ich, das spricht halt wieder mal alle meine Knackis, so spricht das an. Ne? Ich habe ja, wie ich immer sage, ich habe ungefähr jede Knastserie gesehen, irgendwie die existiert, und also vor allen Dingen Dokumentation. Genau, und da gibt es eine, ich glaube, dass die relativ neu ist, ist ein Netflix-Original, die heißt Der erste und der letzte Tag. Und da geht es quasi darum, dass halt Leute quasi begleitet werden dabei an dem Tag, in dem sie zum ersten Mal ins Gefängnis kommen oder an dem sie, der erste Tag, in dem sie ins Gefängnis kommen, manchmal waren sie auch schon vorher mal im Gefängnis. Und dann halt andere Personen, die quasi aus dem Gefängnis rauskommen. So. Und es ist super interessant irgendwie, das irgendwie zu sehen. Teilweise sind Leute, also gerade die, die reinkommen, sind teilweise super weird drauf, weil die gerade irgendwie auf Drogen sind oder von einer Party kommen oder irgendwas so. Und dann so langsam irgendwie wieder so ein bisschen nüchtern werden. So. Und du kriegst es irgendwie so mit, so wie die am Anfang so sind. So, ey, alles war easy, alles cool, blablabla. Und dann irgendwann so, fuck, die Realisation, dass sie gerade irgendwie im Gefängnis angekommen sind. Genau, aber die finde ich irgendwie richtig cool. Und ich mag das immer, dass am Ende kommt dann auch immer so von wegen, ja, was hat sich dann so entwickelt? So, oder? Und da gab es zum Beispiel die eine, die war in der letzten Staffel, ich spoiler das jetzt ganz kurz, die war voll cool, weil die war irgendwie so, ich glaube, die sind alle nicht so lange im Gefängnis. Ne? Also es ist halt, gibt ja die Unterscheidung zwischen Jail und Prison in den USA. Und Jail sind ja eher so kurze Strafen sozusagen. Das heißt, die sitzen da vielleicht so 40 Tage oder sowas. Und da war halt eine, die saß da 40 Tage, weil so eine ältere Frau, die war 59, glaube ich. Und die war halt so, ja, für mich ist das hier Urlaub von meinem Mann. Voll geil. Und so, als sie wieder draußen war, dann kommt halt am Ende irgendwie so von wegen so, ja, sie ist zurück aus dem Urlaub von ihrem Mann und ist nach 2 Tagen, nachdem sie sich bei ihrer Tochter aufgehalten hat, um noch ein bisschen zu chillen, ist sie dann doch wieder bei ihm eingezogen. Und so, dann kommt halt am Ende immer noch mal irgendwie so, wie ist es weitergegangen? Sind sie noch mal ins Gefängnis gekommen oder nicht oder bla? Und genau, und die finde ich ganz cool. Genau, und jetzt fange ich an, eine neue Netflix-Serie zu gucken, die heißt Dope. Die hat es mir heute angezeigt, hier einfach gleich ganz groß. Und da steht, die einen verkaufen sie, die nächsten nehmen sie, wieder andere bekämpfen sie, willkommen an der Front des Drogenkriegs. Und das werde ich mir jetzt als nächstes reinziehen. Deswegen kann ich noch nicht sagen, irgendwie, ob das cool ist oder nicht, aber ich gucke es mir mal an.
Okay, das hört sich doch gut an dafür, dass also für die nächsten 2 Wochen sind, denke ich, alle versorgt. Aber erster, letzter Tag hört sich super an und Dope auch. Ich liebe auch die ganzen Drogendokumentationen und so weiter. Das finde ich auch immer großartig, auch wenn es eigentlich immer sehr oft sehr traurig ist, aber wie viel es halt so sehr oft sehr traurig ist. Mhm. Okay, dann sind wir tatsächlich bei unseren absolut gigantischen, fantastischen Musikempfehlungen.
Cuties und Wendys Musikempfehlung. Ja,
die Idioten ist schon spielen ja eh nichts mehr.
Hauptsache, man kann tanzen.
So, okay. Magst du anfangen, Cutie?
Ich kann gerne anfangen. Und zwar habe ich eine russische Band entdeckt und ich kann kein Russisch gut aussprechen, deswegen lasse ich das auch komplett. Auf jeden Fall habe ich aber einen Song, den ich sehr cool fand, auf unsere Playlist, und zwar ist die Band Molchat Doma. Und ja, ich habe tatsächlich diese Band über Reels gefunden, weil irgendjemand hat die Musik als quasi, ja, als Hintergrundmusik dafür benutzt oder für solche Reels, und dann dachte ich so, okay, das ist cool. Und dann, ich denke, wir haben das noch nicht auf unserer Playlist von Danger Dan Kunstfreiheit. Ich glaube aber nein, und dann würde ich das sehr gerne mit drauflegen.
Super. Ich nutze jetzt natürlich die Zeit, um auch Eigenwerbung zu machen, weil darüber haben wir noch nicht gesprochen, weil wir so lange keinen Podcast hatten, dass ich ja 2 Songs rausgebracht habe mit meinem Solo-Projekt. Und genau, die würde ich sozusagen draufhauen. Oyemi Noise, That's Me. Genau, mit Sis und House of Crazy. Das sind die 2 Songs, die ich rausgebracht habe. Wenn Leute Bock haben, sich das reinzuziehen, gerne. Kann man auf Spotify finden, aber auch überall anders. Und man kann bei Bandcamp coolen Merch kaufen, wie die gute Cutie das schon gemacht hat. Richtig vorbildlich.
Ja, genau. Ich habe mich sofort habe ich meinen Geldbeutel da gezückt. Ja, ich bin auch gerade, es sieht sehr professionell aus, dein Spotify-Ding. Ist halt so krass, ne? Das ist einfach nur so eine App. Ich meine, wir sind ja auch professionell, es wird besser, war schon.
Ja.
Und ja, man kann sich da selber hochladen sozusagen.
Genau, sich virtuell hochladen ins Internet. Du kannst mich bei dir zu Hause haben.
Ja, genau, überall. Ich finde das schon krass. Also das ist ein guter Abschluss von dieser Folge, dass hier Wendy sich quasi auch selbstständig zu Spotify reingeprojiziert hat. Oh Gott, das ist ein furchtbares Deutsch. Reingeprojiziert hat.
Ich finde es gut.
Gut, damit endet die Folge. Ich weiß nicht, mit dieser Sprachsache und so. Ich bin auch immer so ein bisschen unsicher. Manchmal denke ich auch, vielleicht sollten wir uns mit einem der schrecklichsten Zitate verabschieden der letzten Zeit oder sowas, oder mit einem furchtbaren Poesiealbumspruch. Das finde ich ja gut. Ja. Oh, warte, da habe ich auch einen großartigen Poesiealbumspruch.
Aha.
Ich muss auch ganz schnell googeln, dass ich den auch richtig sage. Ich weiß schon im Kopf, den kennst du 100 pro. Poesiealbum. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit, weil ich suche, mal erklären, was das war, warum man das genutzt hat und wieso das keine Sau mehr jetzt macht anscheinend.
Ja, schade eigentlich, ne? Nee, so Poesiealben waren ja, also ich glaube, da gab es schon unterschiedliche Formen so. Also ich würde unter Poesiealbum ja auch sowas wie Freundebücher zählen, ne? Also im Prinzip einfach, dass Leute dir halt irgendwie was Nettes irgendwie reinschreiben konnten. Damals, früher, als es nicht sowas wie das Internet gab, wo man so in echt miteinander reden musste und Sachen aufschreiben musste und nicht Leuten einfach irgendwie per Instagram zum Geburtstag gratuliert hat. Genau, da konnte man in so Poesiealben so nette Sprüche reinschreiben oder eben in Freundebüchern so lustige Sachen ausfüllen mit was ist dein Lieblingstier und dein Lieblingsessen und keine Ahnung, was da noch irgendwie so. Ich hatte von Diddle so ein Freundebuch, so kann ich mich erinnern.
Hatte ich auch. Das fand ich super und ich finde, Freundebücher finde ich auch immer noch klasse, weil das halt so ein cooler Fragebogen irgendwie ist und man so ein bisschen, weiß ich nicht, wenn man dann später blättert und denkt, oh krass, das wollte ich mal werden oder das habe ich mal gerne gehört. Das ist witzig. Ja. Poesiealben, ja, gut. Weiß ich nicht, finde ich manchmal schwierig so, weil das halt nicht so was ganz Persönliches ist, je nachdem, wie derjenige das natürlich reinschreibt so. Aber es war ein Ding bei mir auf jeden Fall, dass man das sehr oft den Lehrkräften ausgehändigt hat. Und dann haben die da Sticker reingeklebt und halt so Nonsenssprüche reingeschrieben. Und das ist zum Beispiel auch so ein Spruch, der ist nicht falsch, der ist schon richtig, aber ich habe den einfach zu oft im Poesiealben gelesen. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann.
Okay. Nee, ich glaube, der war mir jetzt auch nicht so präsent. Aber wow.
Wirklich? Okay, oh, nee. Ich glaube, sogar mehrere Leute haben den bei mir reingeschrieben. Crazy. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns bis in 2 Wochen und hört da unbedingt wieder rein, weil wir finden nämlich eine neue Kategorie ein. Und Promise, wir machen jetzt keine Pause mehr und es gibt wieder eine furchtbare Poesiealbum-Verabschiedung.
Yay!